Märchenpott, die Gelsenkirchener Märchenstunde.
Hallo und herzlich willkommen zum Märchenpott, unserem Märchenpodcast. Wir sind
Jenny,
Christian
und Elena und wir nehmen euch mit in die weite Welt der Märchen, in die Welt von Es war einmal und wenn sie nicht gestorben sind, in die Welt von schönen Prinzessinnen und bösen Hexen, von guten Feen, mutigen Abenteurern und verwunschenen Königreichen, in die Welt von Schneewittchen, Dornröschen und Hänsel und Gretel, aber auch in eine unbekannte Welt, in der euch Figuren und Erzählungen begegnen werden, die ihr noch nicht so gut kennt.
Wir unterteilen unsere Folgen in Märchenstunde und Märchenkunde. In der Märchenstunde sprechen wir euch ein Hörspiel ein, in der darauffolgenden Märchenkunde-Folge tauschen wir uns dann darüber aus und diskutieren und analysieren Aspekte zu einem bestimmten Oberthema. Dabei sagen wir auch unsere Meinung, die natürlich keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit hat.
Vielmehr geht es uns darum zu zeigen, wie zeitlos, aktuell und vielschichtig Märchen sind und warum wir uns ein bisschen Märchenzauber im Alltag bewahren sollten.
Und damit beginnen wir mit unserer Folge 108 und dem Thema Der Wolf im Märchen.
Jenny, Christian, vielleicht erinnert ihr euch, ich glaube, das war so in der Folge im ersten Drittel des Jahres, da habe ich irgendwie den Verweis gemacht, dass in der Arena auf Schalke oder beziehungsweise in der Nähe ein Wolf gesichtet wurde.
Ja.
Erinnert ihr euch? Ich habe leider vergessen, welche Folge das war.
Tiermärchenfolge vielleicht?
Ja, habe ich auch vermutet. Und ich habe gedacht, naja, jetzt können wir mal gucken, ob sich das bewahrheitet hat, weil ich habe seitdem tatsächlich nichts mehr darüber gehört. Aber aus gegebenem Anlass könnte das ja passen. Und es ist wohl tatsächlich so gewesen, dass es da so dubiose Videos gegeben hat, die angeblich gezeigt haben, dass sich auf dem Schalke-Gelände halt ein Wolf rumgetrieben hat. Tatsächlich wurde das dann von den Behörden aber als unbestätigt eingestuft und es gibt keine offizielle Bestätigung, dass tatsächlich ein Wolf in unmittelbarer Nähe der Arena gesehen wurde.
Schade.
Ich dachte auch, das wäre jetzt so eine schöne Lokalstory, aber leider habe ich jetzt keine tolle Wolfstory zum Einstieg und dachte deswegen, ich gebe das mal an euch weiter. Habt ihr irgendwelche Geschichten, Erfahrungen, Erinnerungen, irgendwas, was ihr mit dem Wolf verbindet?
Ich tatsächlich gar nicht, außer dass man mal im Tierpark oder so Wölfe gesehen hat. Ich finde, Wölfe sind auch wirklich tolle Tiere und die sind wirklich richtig schön. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt wüsste, dass der um die Arena schleicht, das ist relativ nah bei mir dran.
Ja, es ist halt die Frage, ob man sich wirklich Sorgen machen muss oder nicht. Wolf ist immer gerade in der Öffentlichkeit ein recht heikles Thema. Aber
Problem Wolf.
Genau. Aber ich denke mal, da werden wir im Laufe der Folge ja drauf zu sprechen kommen. Und wenn ihr jetzt keine spannende Wolf-Story zu erzählen habt, würde ich sagen, wir kommen direkt zur Sache und legen los.
So, dann lege ich doch mal los, einmal mit den Hintergründen. Und zwar haben wir euch ja in der Märchenstunde das Märchen Der Wolf und der Fuchs eingelesen. Und das ist ein Tiermärchen mit dem ATU 41 und dem ATU 122. Es steht in den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm ab der zweiten Auflage von 1819 an Stelle 73. In den Anmerkungen der Grimms ist notiert, dass eine Erzählung des Märchens aus Hessen stammt. Es gibt auch eine Erzählung aus Bayern von Ludwig Aubacher, die in dem Nachlass der Grimms enthalten ist. Sie enthielten nur den Schluss, wie der Wolf in unserer Variante zu viel Fleisch gefressen hat, da in diesem Schluss trinkt er zu viel Milch und passt dann nicht durchs Loch. Hat er einen Milchbauch, auch süß, ne? Ja, in einer Variante wird er totgeschlagen oder in einer anderen Variante wird er nur geschlagen und dann vom Fuchs ausgelacht. In einer paderbörnischen Fassung von Familie von Haxthausen schüttet der Fuchs dem Wolf Birnen, was die Leute hören, und den Wolf dann schlagen. Dann lässt der Fuchs dem Wolf beim Fischfang den Schwanz festfrieren. Das fand ich ja schon sehr durchtrieben, ehrlich gesagt. Weil das ist ja dann schon wirklich sehr geplant.
Ja.
Ne? Und mit der Aussicht, die Pfannkuchen kommen dann zum Schluss. Ich fand es ja witzig, dass er da so heiß auf Pfannkuchen ist. Weil
Hallo, Pfannkuchen sind geil. Ja.
Finde ich auch, aber ich würde den Wolf eher mit was Herzhaftem in Verbindung bringen, aber ich finde Pfannkuchen auch cool.
Vor allem, ich finde die nicht vorhandene Steigerung so witzig, weil wir haben erst Lamm, wo du denkst, ja, passt voll zum Wolf. Und dann denkst du, okay, was kommt denn als nächstes? Ein größeres Tier oder was reißt er sich? Dann kommt Pfannkuchen und dann wieder Fleisch. Das ist so,
Ja, und da ist die letzte Steigerung dann die Pfannkuchen.
Ja.
Also ich erzähle gern die legendäre Geschichte, als ich in der 11, glaube ich, mit Onkel und Tante bei Verwandten in Polen war. Da gab es dann brav katholisch freitags eben kein Fleisch, sondern den einen Freitag dann Pfannkuchen mit so einer Sahnecreme und selbst eingelegten Waldheidelbeeren. Und die Stiefmutter der Tante hat extra nochmal Teig für mich angesetzt, weil ich an diesem Tag zum Mittagessen nach der Vorsuppe wohlgemerkt 16 Pfannkuchen gegessen habe.
Okay, jetzt wisst ihr auch, warum der Christian den Wolf gesprochen hat. Das erklärt sich von alleine.
Aber wie kann man denn 16 Pfannkuchen essen? Jetzt mal ohne Scheiß.
Ja, wenn es schmeckt.
Das ist schon krass.
Das ist wie auf diesen Wettbewerben. Wer kann die meisten Burger essen oder so?
Respekt.
Mittlerweile kann ich auch nicht mehr so viel essen tatsächlich. Also vielleicht nur noch 12 oder so.
Ja, du bist der Wolf eindeutig.
Ja, eindeutig.
Ja, und der Christian, nicht der Wolf, der rollt dann, nachdem er die Aussicht auf Pfannkuchen hat, von einem Berg in einen Teich hinein.
Okay.
Jakob Grimm behandelt den Stoff 1834 in seiner Ausgabe des Reinhard Fuchs. Und laut Hans-Jörg Uther suchen in mittelalterlichen Geschichten oft Fuchs und Wolf gemeinsam Beute. Also wir sehen daran, das Motiv ist sehr alt, die Verbindung auch von Fuchs und Wolf.
Ja, wie bereits gehört, kommen wir zu den Variantenadaptionen. Liegen zwei ATUs vor, einmal die 41, der Wolf im Keller. Die ist seit der Antike bekannt und wahrscheinlich aus einer Fabel eben entstanden. Es gibt unter anderem eine ziemlich bekannte Version von Horaz, dem berühmten römischen Dichter. Und der ATU 122a genauer gesagt. Da verliert der Wolf seine Beute und das ist seit dem 13. Jahrhundert nachweisbar, unter anderem bei Juan Ruiz oder auch im schon mal von dir erwähnten Elena Aesopus des Heinrich Steinhövel. Und spätestens seit dem 19. bzw. 20. Jahrhundert ist das quasi weltweit verbreitet. Um auf den Wolf im Keller nochmal zurückzukommen, seit dem 12. oder 13. Jahrhundert ist es die klassische Verteilung von Wolf und Fuchs. Also der Wolf ist der dumme, gierige und der Fuchs ist halt der, der ihn hinter das Licht führt. Also seit 800 Jahren ist das schon mindestens festgelegt. Ja, Varianten gibt es gar nicht so viele. Ich habe mich erst ein bisschen täuschen lassen. Ich habe Wolf und Fuchs gelesen in dem Tiermärchenband bei Barbara Bartos Höppner. Aber da liegen die gemeinsam in der Beize beim Kürschner. Also sind schon tot und warten darauf, dass ihnen das Fell abgezogen wird und denken über ihre Schandtaten nach. Aber von unserem richtigen Märchenstundenmärchen gibt es auf jeden Fall zwei Hörspielfassungen. Ich fange mal mit der an, die ich auch kenne. Und zwar wieder mal mit Sprecherinnen und Sprechern des Landestheaters Innsbruck diesmal. Und dann dazu möchtest du vielleicht noch was ergänzen, wenn du magst. Die Hörspielfassung aus dieser sogenannten Jubiläumsreihe zu, was war das, 150 oder
200 Jahre Grimm, glaube ich.
Genau, also zu Geburt einer der Grimms auf jeden Fall. Aus den 70ern ist die dann.
Genau, die ist aus den 70ern, hat so blaue Cover. Auf jeder Seite ist halt ein Märchen drauf. Und das war tatsächlich daraus mein absolutes Lieblingsmärchen. Auf der A-Seite ist halt Schneewittchen. Ah, auf der B-Seite...
Die Fassung kenne ich auch.
Ja, genau. Und die auf der B-Seite, der Wolf und der Fuchs. Und die habe ich echt rauf und runter gehört, weil ich die Sprecher echt super fand und Sprecherinnen. Also kann ich nur empfehlen. Ich weiß gar nicht, ob es die auf irgendwelchen Streaming-Diensten, so Spotify oder so, zu hören gibt.
Ich glaube nur teilweise und auch wahrscheinlich, so vermute ich, nur so semi-legal und nicht unbedingt in remasterter Fassung. Also man hört da schon das Rauschen der Kassette oder wie auch immer. Aber ich weiß jetzt nicht, ob dieses Märchen generell, dieses Märchen akut, aber generell kann man einige aus dieser Reihe hören. Wenn man sucht, dann muss man aber auch wirklich wissen, dass es das ist. Dann kann man es erkennen. Ja. Ja, es gibt keine wirkliche Verfilmung, also nichts von der DEFA oder so, aber aus dieser schon mal erwähnten Anime-Reihe, Grimms Märchen, auf Japanisch versuche ich es diesmal gar nicht erst, gibt es 1987 die Folge 32 und zwar Der Wolf und die Füchsin. Und da habe ich mich gefragt, um schon mal ein bisschen ein Thema der Zukunft vorwegzunehmen, ob das vielleicht eine Anpassung an den japanischen oder allgemein ostasiatischen Fuchsglauben ist, wovon ich stark ausgehe.
In unserer Tiermärchen-Folge habe ich euch doch auch ein Fuchsmärchen vorgestellt. Das waren zwar zwei männliche Füchse, aber ich meine mich zu erinnern, dass wir ja auch ein bisschen über den Fuchs in der japanischen Kultur und Mythologie gesprochen haben und vor allem auch die Füchsin da schon eine wichtige Rolle spielt. Ja.
Ah, das war das Märchen, wo die beiden Füchse ihre Schwänze ausgefahren haben und die Kleider da dran wurden. Ne? Das ist etwas abstrus, ja.
Ja, Christian, du hast ja gerade schon diese uralte Rollenverteilung von Wolf und Fuchs angesprochen. Und das ist ja auch etwas, was wir auch in besagter Tiermärchenfolge schon festgestellt haben. Also ihr seht, falls ihr die noch nicht gehört habt, wir haben da schon ganz gut Vorarbeit geleistet. Hört euch die also auch gerne an. Mit Tieren im Märchen verbinden wir ja, wie auch in Fabeln, bestimmte Eigenschaften. Und ähnlich wie in Fabeln geben sie uns bereits Hinweise darauf, was passieren könnte und wer die Rolle des Guten und wer die Rolle des Bösen einnimmt. Und diese Vorstellung wird in Der Wolf und der Fuchs ja auch direkt im ersten Satz bestätigt. Der Wolf hatte den Fuchs bei sich und was der Wolf wollte, das musste der Fuchs tun, weil er der Schwächste war. Wir werden also direkt zu Beginn des Märchens auf die ungleichen Machtverhältnisse der beiden Hauptfiguren hingewiesen. Und diese Diskrepanz bezieht sich vor allem auf die körperlichen Voraussetzungen der beiden Tiere. Der Wolf ist von Natur aus der Größere, der Stärkere, hat somit mehr Kraft. Dieses physische Ungleichgewicht wird aber durch die Charaktereigenschaften der beiden umgekehrt. Der Wolf verkörpert in diesem, wie in vielen anderen Märchen auch, die unersättliche Gier. Der Fuchs wiederum steht für Cleverness und führt den Wolf mehrfach vor, der trotz seiner scheinbaren Stärke ja eigentlich gar nicht lebensfähig scheint. Er ist zu ungeschickt zum Jagen, bezieht regelmäßig Prügel und ist somit gar nicht in der Lage, seine Gier selbst zu stillen. Er ist eigentlich völlig abhängig vom Fuchs, das heißt, wir haben hier so ein gegenseitiges Abhängigkeitsverhältnis. Verhältnis.
Ja, der Wolf ist irgendwie auf der einen Seite stark, aber halt nicht stark genug, um den prügelnden Bauern da was entgegensetzen zu können, ne? Also alleine zumindest.
Genau. Ja, und er ist halt gierig,
ja.
Ne?
Und weiß völlig nicht, verblendet wann,
dann,
wann
gut ja. Ist, ja.
Mhm. Genau. Kann ich nachvollziehen. Gutes Essen, wie gesagt, 16 Pfannkuchen, sag ich nur.
Ja, gut, dann schauen wir uns jetzt mal nach diesen recht offensichtlichen Sachen hinsichtlich der Darstellung des Wolfes in diesem Märchen mal so ein paar Aspekte genauer an. Und da haben wir zum ersten das schon angesprochene ungleiche Machtverhältnis. Der Wolf als Machtfigur, die ihre Stellung missbraucht. Zu Beginn ist der Wolf der stärkere Teil des ungleichen Duos und damit steht der Wolf zunächst für eigentlich rohe Macht und Gewalt. Er zwingt den Fuchs zur Unterordnung durch Drohung. Er sagt ja immer wieder, oder ich fresse dich selber auf. Doch, oder sag du das mal, Christian, du hast das schöner gesagt.
Ja, oder ich fresse dich selber auf.
Ja, diese Macht ist allerdings, ich habe es gerade schon ein bisschen angesprochen, sehr instabil, denn sie beruht ja nicht auf Klugheit oder Weitsicht, sondern nur auf körperlicher Stärke und Einschüchterung. Also viel heiße Luft vielleicht auch, ne? Das Märchen zeigt, dass eine solche Herrschaft, nennen wir es mal, keinen Bestand hat. Die körperliche Überlegenheit des Wolfes wird von der geistigen Überlegenheit des Fuchses überlistet. Am Ende geht der Wolf buchstäblich seinen eigenen Trieben in die Falle und stirbt, während der scheinbar schwächere Fuchs überlebt.
Wäre schön, wenn das politisch bei uns auch mal wieder irgendwann so passieren würde.
Ja, habe ich auch gedacht. In Tiermärchen ist das aber eine sehr gängige Botschaft. Nicht körperliche Kraft ist entscheidend, sondern die geistige, moralische. Das, was ein Wesen wirklich ausmacht, sind nicht seine körperlichen Voraussetzungen, denn als das, wer du geboren wirst, naja, das ist halt Zufall. Die Charaktereigenschaften sind das, was dich formen und das, was dich ausmacht. Knüpft ja auch sehr gut an der alte Sultan zum Beispiel an, unser Tiermärchen. Punkt 2, der Wolf als Symbolfigur für Gier und Dummheit. Sorry, Christian.
Ist okay.
Der Wolf verkörpert in diesem Märchen die triebhafte, unbeherrschte Natur. Auch das kennen wir aus anderen Märchen. Sein Handeln wird von einem einzigen Impuls bestimmt. Hunger. Er ist nimmersatt, ein altes deutsches Wort, das mehr bedeutet als bloß gierig. Es beschreibt wirklich diese maßlose, zerstörerische Gier, die letztlich einen selbst ins Verderben führt.
Denken wir an Laster und Tugend zurück, ne?
Genau. Ja, und diese Gier ist ja nicht nur körperlich, sondern steht ja auch sinnbildlich für seine moralische Schwäche. Der Wolf denkt nie voraus, er lernt nichts aus seiner Erfahrung, aus seinen Fehlern und er lässt sich immer und immer wieder von seinen Begierden leiten und schaltet dann ja wirklich auch alles komplett ab. Es ist wirklich nur fressen, fressen, fressen.
Das unterscheidet mich vom Wolf vielleicht doch etwas.
Ja, das oder Jenny?
Danke, so ich will noch mit zögern, aber danke. Ich nehme das jetzt einfach mal so hin.
Ja, jedes Mal, wenn der Fuchs den Wolf warnt oder sich klug zurückhält, ignoriert der Wolf jede Vorsicht. Damit steht er als Gegenbild zur Vernunft und als mahnendes Beispiel für Maßlosigkeit. Und er zeigt uns das, was wir ja auch in unserer Folge zum Thema Gier im Märchen bereits herausgearbeitet haben. Gier ist nicht nur eine schlechte Eigenschaft, sie schadet auch anderen, fällt irgendwann aber auch auf einen selbst zurück. Dann haben wir Punkt 3, das Verhältnis von Wolf und Fuchs. Der Wolf im Gegensatz zum Fuchs. Ob in Rotkäppchen, in Der alte Sultan oder eben auch in Der Wolf und der Fuchs. Der Wolf steht nicht für sich alleine, sondern immer im Verhältnis zu anderen Figuren, die so angelegt sind, dass der Wolf als Bösewicht auch so richtig so strahlen kann. Ne? Also das unschuldige Rotkäppchen, der alte treue Sultan und hier eben der schlaue Fuchs. Ihre Beziehung zueinander ist entscheidend für die Interpretation der Wolfsfigur.
Also zum Beispiel ein Märchen, wo der Wolf allein durch den Wald geht oder so und seine Abenteuer da ohne jemanden zu begegnen erlebt, würde nicht funktionieren, glaube
genau,
ich.
Ne? Ja. Genau, also sein Verhältnis zu anderen Figuren, diese Beziehung zueinander ist entscheidend für die Interpretation der Wolfsfigur. Und hier steht der Fuchs eben für Klugheit, Überlebenskunst und Anpassungsfähigkeit und der Wolf wiederum für Dummheit, Triebhaftigkeit und Selbstzerstörung. Das Märchen kontrastiert also Körper gegen Geist, wenn man so will, Kraft gegen List, Gier gegen Vernunft und am Ende siegt die Vernunft. Der Fuchs entkommt, der Wolf stirbt.
Passt zur Aufklärung.
Sehr aufklärerisch ja. Eigentlich, ne? Vierter Punkt, der Wolf als Spiegelbild. Und zwar als Spiegel menschlicher Torheit. Aus unserer Folge zum Thema Tiermärchen wissen wir ja, Fabeln, ebenso wie Tiermärchen, haben eine starke Metaebene. Das Verhalten der Tiere ist immer ein Spiegelbild des Menschen und als solches sehr allgemeingültig und zeitlos. Durch die Vermenschlichung der Tiere soll der Mensch ja sich selbst erkennen und reflektieren. Ja, und was spiegelt uns der Wolf in Der Wolf und der Fuchs? Er steht für blindes Machtstreben und unersättliche Gier. Und Gier ist ja auch, du hast es ja auch gerade schon gesagt, Laster- und Tugendfolge. Es ist eben auch eine Todsünde und damit eine der schlimmsten und verwerflichsten menschlichen Eigenschaften, die es eigentlich nur gibt. Der Wolf lernt nichts aus Strafen oder aus Erfahrung. Er wird ja dreimal geschlagen. Also er erlebt das ja wirklich total physisch. Das ist ja nicht so, oh ja, dann habe ich halt Pech gehabt, sondern der leidet darunter und checkt es trotzdem nicht.
Und handelt entgegen dem Sprichwort, aus Schaden wird man klug.
Voll.
Ja.
Voll. Ja, und seine Selbstüberschätzung und Unbelehrbarkeit führen zur Katastrophe. Und trotzdem denkt er noch, er ist hier so der Checker, ne? Das ist schon Ego Deluxe, würde ich sagen.
So ein bisschen männlich, ne?
Das hast du jetzt gesagt.
Ich darf das auch, ich ist bin selbst
gut,
einer.
Eben gut, wenn der Mann sowas immer feststellt auch. Ja, und diese Wiederholung, ne, diese dreimalige Bestrafung und dann am Ende der Höhepunkt, der Tod des Wolfes, ist natürlich ein klassisches Märchenmuster, mit dem wir auch schon sehr gut vertraut sind. Sie betont, dass wer nicht lernt, eben verliert. Anpassungsfähigkeit, Lernbereitschaft und die Bereitschaft, sich charakterlich weiterzuentwickeln, sind sehr wichtig. Gier und Maßlosigkeit, wie gesagt, sehr zerstörerisch. Und das zeigt natürlich auch, wer sich in einer Machtposition befindet, sollte diese nicht ausnutzen und missbrauchen, andere nicht unterdrücken, sondern auch offen für Ratschläge jener sein, die scheinbar unter ihm stehen, weil sich sonst, jetzt sind wir mal ganz revolutionär, die untere Schicht vielleicht auch gegen die obere erhebt.
Passt doch zur roten Fellfarbe des Fuchses.
Oh, krass. Aber denkt ihr, dass der Fuchs das wirklich so geplant hat im Vorfeld?
Ja.
Ja, ne, weil ich
habe
nämlich,
sich,
er ja, wollte ihn ja loswerden
genau.
Und weil dann ja im Märchen gesagt wird, aufgrund der Hüpf, also weil der Bauer mhm. hört ja das Hüpfen mhm. von
genau,
ihm
genau, das
im
hat er
Keller,
schon so
ne?
geplant, der wusste genau, der Wolf kann sich nicht bremsen,
ja,
genau, und dann
dass
ein bisschen Kraft geschlagen, aber nicht zu offensichtlich, ja. ne, damit der Wolf, genau. der Dumme, das nicht mhm. so ganz schnell merkt.
Ja, aber daran sehen wir natürlich auch, jetzt wenn wir uns wieder den Wolf vornehmen, Macht ist natürlich auch sehr fragil, ne, wer oben ist, kann tief fallen, wenn er es falsch angeht, und der Wolf geht ja so ziemlich alles falsch an. Und aus der Perspektive des Fuchses betrachtet, nicht jeder, der den Anspruch hat zu führen, ist dafür auch geeignet. Ne? Unterstützt wird diese Aussage durch die dreiteilige Gliederung des Märchens. Die ist uns inzwischen ja auch bestens vertraut. Jede Episode steigert sich und immer wieder wird sie ja auch eingeleitet mit diesem Zitat, Rotfuchs, schaff mir was zu fressen herbei oder ich fresse dich selber auf. Und wenn er sich dann beklagt, dann antwortet der Fuchs ja immer auch, warum bist denn du auch so nimmersatt?
Also er warnt ihn ja eigentlich.
Richtig,
sogar.
Das ist ja eigentlich schon die Warnung.
Ja.
Ja. Auch auf formaler Ebene wird verdeutlicht, dass der Wolf eigentlich die Chance hätte, sich zu ändern. Es wird ja quasi immer die gleiche Episode erzählt, nur eben mit einem anderen Setting. Ne? Der Aufbau spiegelt somit auch die Aussageabsicht des Märchens wider. Und die ist, würde ich sagen, folgende. Der Wolf als Bösewicht erfüllt hier ganz klar eine pädagogische Funktion. Er ist ein abschreckendes Beispiel, das Einsicht wecken und zur Selbstreflexion anregen soll, darüber hinaus aber vielleicht auch darauf hinweist, gängige Machtstrukturen durchaus mal zu hinterfragen. Interessant ist auch das Verhältnis Wolf und Mensch. Der Wolf bezieht hier Prügel von den Menschen. Das ist ja nicht der Fuchs, der sich dann irgendwie doch mal wehrt oder sowas, sondern der Fuchs führt ihn ja immer zu den Menschen, wo er weiß, naja, die sind aber noch stärker als der Wolf. Der Wolf wird von den Menschen ja auch als Bedrohung wahrgenommen. Er ist der Dieb, der sie bestiehlt. Er überschreitet eine Grenze, indem er etwas von ihnen nimmt. Das heißt, in die Welt des Menschen soll der Wolf eigentlich gar keinen Zugang haben. Er gehört da nicht rein, er ist gefährlich, er ist ein Schädling, den man im Ernstfall eben auch töten darf. Und das ist natürlich bis heute in den Wolfsdebatten immer und immer wieder zu finden und zeigt auch, dass sich auch in unseren aktuellen Diskussionen über den Umgang mit dem Wolf ganz existenzielle Urängste scheinbar bahnschlagen.
Ja, wie mir ganz spät erst aufgefallen ist, tatsächlich, weil ich schon fast nicht mehr dran gedacht habe, hat auch, um ihn mal wieder ins Spiel zu bringen, nach langer, langer Abwesenheit, hat sich auch Eugen Drewermann das Märchen angeschaut.
Drewermann!
Weil es aber thematisch zu unserem Wolfsthema nicht so ganz gut passt, will ich es wirklich nur ganz kurz umreißen. Es ist auch, glaube ich, die kürzeste Interpretation von einem Märchen. Also ihr seht hier, das Buch liegt vor uns. Es sind wirklich nur, also lass mich mal schauen, 415 fängt es an, 425 hört es auf, also 10 Seiten. Also für Drewermannsche Verhältnis extrem wenig. Beim Wasser des Lebens waren es ja über 200 Seiten, meine ich, und auch einige Märchen mit 100, 150 Seiten, also ein Bruchteil dessen. Drewermann deutet es folgendermaßen: Was die Fabel lehrt oder Hinweise auf eine besondere Angstform im Problemkreis der Magersucht.
Das hatte ich in meinen Recherchen auch so ein bisschen, ich weiß gar nicht, irgendwo hatte sich auch ein Absatz darauf bezogen, da habe ich gedacht, Magersucht? Okay.
Ja, also ich habe auch erst gedacht, aber ich habe es dann gelesen und dachte mir, ja, natürlich. Also auf der einen Seite ist dieser Widerstreit, ne? Also diese Bedürfnisse, Nahrung aufzunehmen, auf der anderen Seite dann aber auch, also nicht wissen, wann Schluss ist und den Schaden dann davon zu tragen. Also einerseits dann Adipositas, also die sogenannte Fettsucht, aber dann auch eben Magersucht, im engeren Sinne die Anorexie. Also fand ich auch mal einen ganz interessanten Ansatz. Ich weiß gar nicht so genau, ich bin mir da selbst noch unsicher, ob ich das ja teilen kann. Also die Fuchs und Wolf stehen hier für verschiedene Aspekte ein und derselben Person, wie wir das ja zum Beispiel bei Brüderchen und Schwesterchen hatten, dass da Brüderchen und Schwesterchen für die zwei Facetten Animus und Anima eines Mädchens oder einer jungen Frau standen. Und dass das diesen Widerstreit, also zwischen Vernunft, Verstand und Gefühl, Trieb und so halt darstellt, was halt eben durch Fuchs und Wolf dargestellt ist.
Ja, bis dahin würde ich noch mitgehen. Ja, das kann ich teilen.
Ja, und also, weil es eben halt in dem Fall wirklich auch mit Essen zu tun hat, bleibt er auf dieser Sachebene, sag ich mal. Und deswegen führt er das auch gar nicht so krass diesmal aus. Fand ich interessant. Wie gesagt, ich bin selbst unschlüssig, ob ich das teilen kann. Muss ich nochmal drüber nachdenken. Ist aber mal eine ganz andere Interpretation auch von Drewermann, wie ich finde. Kommen wir wieder in märchenhaftere Gefilde zurück. Der Wolf hat eigentlich wie kein anderes Tier nachhaltig die Fantasie von ErzählerInnen angeregt. Einerseits, wie du ja schon angedeutet hast, durch sein, ja, kann man schon sagen, majestätisches, imposantes Erscheinungsbild, also der kräftige Körperbau zum Beispiel, das große Maul, ne, denken wir an Rotkäppchen, die scharfen Zähne oder auch diesen typischen Wolfsblick, die Augen stehen ja so ein bisschen leicht schräg. Ja. Ne?
Ich finde Wolf echt schön, muss ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Wölfe sind was Besonderes irgendwie einfach, ne, im Tierreich. Also auch wenn im Wolfsgehege hier bei uns im hiesigen Zoo, da stehen die Leute und gucken da stundenlang wie bei keinem anderen Gehege, glaube ich tatsächlich. Also einerseits haben wir dieses Physische, dieses Besondere. Andererseits haben wir aber auch diese Nachtaktivität eher. Das als unheimlich wahrgenommene Heulen. Und dann aber auch natürlich das Auftreten im Rudel, was den Wolf einfach dann so gefährlich erscheinen lässt. Der Wolf reißt zwar durchaus auch mal Haustiere, wenn jetzt auch keine Kühe oder Pferde, ne, aber dann, also Schäfchen oder so ist schon drin. Ziege ist, glaube ich, schon eher schwierig tatsächlich. Wenn er hungrig ist, holt er sich auch mal einen Huhn oder eine Gans oder sonst irgendwas ähnliches. Wobei die Gänse machen auch wieder Lärm. Ist doof. Er wird aber eben deutlich aggressiver und blutrünstiger dargestellt, als er es ist. Vor allem, weil er eben normalerweise für den Menschen ungefährlich ist, beziehungsweise er den Menschen meidet, beziehungsweise sogar Angst vor Menschen hat. Und alleine schon mal gar nicht, wenn er nur im Rudel. Also bei Füchsen ist das ja durchaus anders. Die gehen auch mal alleine in den Hühnerstall, habe ich beim Opa durchaus mal erlebt. Also nicht live, aber dann hieß es ja, der Fuchs war da, hat sich einen Huhn geholt oder sowas, ne? Ja, und daraus resultiert, dass mehr oder weniger der Wolf durchweg negativ in Märchen und Fabeln dargestellt wird. Er ist brutal, dumm oder zumindest einfältig und plump irgendwie, ne? Also nicht so gewitzt und schlau und gewandt auf mehrerer Ebene wie der Fuchs eben. Der Wolf tritt eben in zahlreichen Märchen auf, also auch deswegen, oft eben um das Böse zu verkörpern im Kontrast, wovon auch viele verschiedene ATUs zeugen. Zum Beispiel, ich habe wirklich nur eine Auswahl. Also wir haben schon zwei gehört von Jenny, ne? Dann gibt es ATU 75 Sternchen, Wolf und Amme. 201, der freie Wolf. 1896, der genagelte Wolf. Was? 76, Wolf und Kranich. Mhm. Ist von der Fabel vielleicht bekannt. Ebenso wie 111, Wolf und Lamm. Dann gibt es 47b, Wolf und Pferd. Fast sprichwörtlich gibt es 123b, Wolf im Schafspelz. Mhm. Und dann gibt es aber auch noch ein paar Abstruse, die musste ich auch nehmen. 124, Wolf im Schornstein. 100, der singende Wolf.
Okay.
Und 1579, Wolf, Ziege und Kohlkopf.
Das klingt auch nach einem Schwankmärchen, würde ich sagen.
Ja, genau. Natürlich, also wir werden ja später noch auf verschiedene Märchen eingehen, deswegen möchte ich ja gar nicht vorweggreifen, aber generell kann man eigentlich sagen, fast ausnahmslos ist er böse dargestellt. Wir werden ein Märchen haben heute, wo das nicht so ist, ne, was wirklich eine fast schon absolute Ausnahme bildet. Aber einen sehr bekannten und nicht ganz unwichtigen und nicht ganz unpopulären ATU habe ich nämlich unterschlagen. 1, 2, 3, 123, Wolf und Geißlein. Ja. Und damit wären wir dann auch bei meinem Märchen, meinem Wolfsmärchen, was ich für heute ausgesucht habe. Es ist das Kinder- und Hausmärchen 5 und steht seit der ersten Auflage an dieser Stelle, seit 1812 also. Und ich denke, neben Rotkäppchen ist das bekannteste Wolfsmärchen. Den Inhalt fasse ich wirklich nur ganz, ganz kurz zusammen. Der dürfte ja eigentlich bekannt sein, denke ich. Also eine Geiß will in den Wald gehen und Futter holen, sagt ihren 7 Zicklein. Bitte macht dem Wolf nicht auf, ihr kennt ihn an seiner schwarzen Pfote und seiner rauen Stimme. Und dann, ja Mama, ist klar, wir machen das schon, ne? Also die pädagogische Absicht ist ja auch klar, denke ich mal, muss ich nicht besonders drauf eingehen. Ja, und der Wolf überlistet sie halt, indem er sich die Pfote mit Teig und Mehl bestreichen lässt und um seine Stimme heller klingen zu lassen, Kreide frisst. Soll aber eigentlich nicht klappen. Ich glaube, das hat tatsächlich Galileo oder irgendwer mal gecheckt. Ja, ja, genau. Klappt leider nicht. Das sind eben die beiden Merkmale, an denen die Geister den Wolf erkennen können. Ne? Und dann ist es halt fast schon eine Travestiegeschichte letztlich. Ne? Also er hat sich entgegen seiner Natur irgendwie verkleidet und frisst dann die Geißlein. Er wird dann aber am Ende bestraft. Und das haben die Grimms erst so eingeführt. Mhm. Denn ursprünglich entstammt dieses Märchen wahrscheinlich auch einer Fabel. Mhm. Der Stoff ist seit dem 5. Jahrhundert nach Christus nachweisbar. Krass. Den Grimms war es offensichtlich wohl nicht pädagogisch genug, dass sie dann bestraft werden, sondern wollte auch noch den Kindern sagen, Mensch, also man kann mal einen Fehler machen, aber es geht am Ende doch gut aus. Der Wolf schlingt ja die 6 Geißlein, also das 7. versteckt sich im Uhrenkasten, dann ganz herunter, dass sie eben noch im Bauch leben. Die Mutter schneidet dann den Bauch auf, ähnlich wie bei Rotkäppchen quasi, ne? Die 6 Geißlein springen raus, der Bauch wird mit Wackerstein gefüllt, ne? Was rumpelt und pumpelt in meinem Bauch herum, genau. Fand ich immer toll.
Ich auch.
Und ja, er will dann, weil er den Magen voller Stein hat, trinken, weil er Durst hat, fällt in den Brunnen, er säuft und dann freuen sich alle, dass der Wolf ist tot. Der böse, böse Wolf ist tot. Damit wären wir dann auch schon bei Adaption. Also es ist eines der bekanntesten Grimm-Märchen. Es gibt zahlreiche Einzelausgaben. In Auswahlausgaben ist es eigentlich immer vertreten. Es gibt zahlreiche Hörspiele, wie gerade von dir eben so schön gesungen. Es liegt ja auf Kassette auf dem Tisch. Aus der Reihe Märchenbox von Europa, der Wolf und die 7 Geißeln auf der B-Seite des Däumelinchen. Hatte ich auch als Kind. Also soweit ich zurückdenken kann, hat diese Kassette existiert. Die Jenny hat mir netterweise mal diese, die hier liegt, vom Trödeln mitgebracht. Bei meiner alten ist das Cover, soweit ich auch zurückdenken kann, schon verschwunden. Also das muss ich wirklich schon an 35 Jahre mindestens haben, dieses Hörspiel. Es gibt natürlich noch zahlreiche weitere Hörspiele, auch von Europa und Maritim und also in allen großen Reihen, auch bei der Kiosk-Reihe mit Joachim Notke als Erzähler. Zahlreiche Illustrationen auch und sogar eine relativ unbekannte Verfilmung von 1957 vom Schunga-Film, wo dann die Schauspieler dann so, ja, Masken tragen, verkleidet sind und dann so anthropomorph da die Zicklein und den Wolf darstellen.
Das kenne ich, glaube ich.
Ja.
Ja, ich denke, das
der läuft immer gut. Ab und zu mal im Fernsehen oder ist in der Mediathek verfügbar. Genau, ja. Ich finde den auch von den Schunga-Filmen, ich bin ja wie die eifrigen HörerInnen wissen, nicht so der Freund westdeutscher Märchenfilme unbedingt. Aber in dem Fall würde ich sagen, den kann man sich angucken, definitiv.
Ich überlege gerade, ob das der ist, den ich auch kenne. Das
es gibt so nur den einen, dann ja, wirst du dann den kennen. Ja,
bestimmt. Mhm. Den fand ich immer schön.
Ja, ich denke mal, die Rolle des Wolfes in Der Wolf und die Sieben Geißlein ist sehr deckungsgleich zu dem in Der Wolf und der Fuchs. Nur, dass die Interaktion ja irgendwie nochmal eine andere ist.
Es wird durch die Farbsymbolik auch nochmal aufgegriffen dann, ne? Also ja. Der Wolf ist dunkel und die Geißlein sind weiß, schneeweiß, hell, genau. Und eben indem er dann da den Teig und das Mehl drüber tüncht, im wahrsten Sinne, will er da eben, also quasi, wenn auch nicht Wolf im Schafspelz, aber dann Wolf im Teigmantel, sag ich mal, und seine wahre Natur dann damit überdecken.
Ja, und er wirkt natürlich noch ein bisschen gefährlicher und gieriger, weil es halt Geißlein sind. Also es sind Babyziegen. Ja, genau. Und das ist natürlich, das triggert ja schon, muss man sagen.
Ja, und gerade auch, weil das ein Märchen ist, Opfer und Täter.
Ja,
so genau. Gegeneinander.
Ja, ja, voll. Es ist ja sogar nicht nur das. Also es ist ja zum einen, die Mutter geht, lässt ihre Kinder so ein bisschen ungeschützt, aber sie sind natürlich noch...
Wo ist der Vater mal wieder?
Ja, wie immer nicht da. Aber sie sind ja trotzdem noch in den geschützten eigenen vier Wänden. Und der versucht da ja einzudringen. Also das ist ja
die nicht rauszulocken, sondern das ist noch eine perfidere Art.
Das ist
noch
eine Grenzüberschreitung, weil dein eigenes Heim quasi durch einen Eindringling nicht mehr sicher ist. Und das ist natürlich doppelt schlimm. Und dann sind es kleine, wehrlose Babyziegen, die eigentlich gar keine Chance haben, wenn dann nicht doch eines wieder dabei wäre, was eben cleverer ist. Ja, also wie der Fuchs, der dann letztlich den Wolf überlistet, weil er einfach schlauer ist. Okay, und er hart aus und hat Geduld. Hat ja auch das kleine Geißlein.
Das kleinste, das jüngste.
Hart aus und bleibt versteckt im Uhrenkasten, bis die Mama Geiß nach Hause kommt. Ne?
Klein, aber oho. Und das wird dann auch wieder zum Däumling passen, so ein bisschen.
Stimmt,
ne? Der kleinste ist der pfiffigste. Und ich erinnere mich noch gut, wie ich als Kind, kleines Kind, also Kindergartenkind, dieses Hörspiel gehört habe, mit einem wohligen Grausen unter der Decke. Also ich habe die Stimme immer noch im Ohr von Hans Petsch, ist der Erzähler, und Wolfgang Völz, auch bekannt als Sprecher von Captain Blaubart. Ne? Aber es war nicht Mütterlein, was hereinkam. Hereinkam der böse Wolf, eins nach dem anderen, und fraß er auf. Und so weiter. Und dann, jetzt habe ich euch, werde ich euch fressen. Ich höre das immer noch gerne tatsächlich. Und das ist eines der Hörspiele, was mich zumindest kurzzeitig immer auch noch so ein bisschen in die kindliche Perspektive zurückversetzen kann.
Okay, ja.
Weil ich diese Urangst offensichtlich ist da noch irgendwo in mir drin.
Und diese Emotion hast du.
Genau, das ist gespeichert, ich weiß natürlich, rational ist Quatsch, ne, aber so eine kleine Zeitreise. Das Märchen alles können.
Ja, was ja auch noch so ein bisschen ist beim Wolf und der Fuchs, ist der Wolf halt auch dieser Unterdrücker, und da steckt ja auch die Frage drin, wie wehre ich mich dagegen? Wenn wir an Rotkäppchen zum Beispiel denken, auch ein super bekanntes Wolfsmärchen, haben wir ja sogar gesagt, dass Perrault das ja sogar auf diese sexuelle Ebene gebracht hat und gesagt hat, hey Frauen, passt bitte auf, welcher Typ euch da begegnet. Und bei der Wolf und die Sieben Geißlein ist es ja auch wirklich dieses... Lasst, wie bei Schneewittchen natürlich auch, lasst niemanden rein. Ne? Also diese Angst vor dem Fremden, vertraut nicht blindlings, sondern seid irgendwie wachsam.
Ja, und auch für Kinder, ne? Nicht mit Fremden sprechen.
Genau.
Ja, genau. Aber das alles steckt halt in dieser Gier vom Wolf eigentlich drin. Ne? Weil da ist einfach eine Figur, die ist so böse, die nimmt keine Rücksicht darauf, ob du groß oder klein bist, Baby, Ziege, ob du ein junges Mädchen bist. Ne? Er ist bewusst da und bringt dich vom rechten Weg ab. Er ist bewusst da und dringt in dein Heim ein, wartet sogar wahrscheinlich noch, bis die Mutter nicht mehr im Haus ist, um euch zu beschützen. Also es ist schon ein Bösewicht.
Eine Sache würde ich noch ergänzen wollen. Mhm. Und zwar hat sich Eugen Drewermann auch das Märchen von dem Wolf und den sieben jungen Geißlein angeschaut. Das werde ich jetzt aber nicht referieren, um den Rahmen eben nicht zu sprengen. Und das sind dann auch wieder, wie es sich gehört für Drewermann, ungefähr 150 Seiten.
Okay, dann halten wir erstmal fest. Wolf ist böse, ist böse, ist böse. Jenny, was hast du?
Jetzt kommt das absolute Kontrastprogramm.
Ich bin gespannt.
Die Ehrenrettung des Wolfes.
Ja. Genau.
Ehrenmann, ich wusste es.
Wobei... Eine Sache, soll ich die vorweg sagen?
Ja.
Wenn wir an den alten Sultan denken,
da
ist der Wolf ja so ein bisschen zwiespältig.
Ja.
Also da haben wir ja auch drüber gesprochen.
Mhm.
Er war ja der Freund vom alten Sultan, dann war er aber irgendwie nicht wirklich ein Freund. Und am Ende hat er irgendwie eingesehen, okay, war irgendwie nicht so ein guter Move von mir.
Das stimmt.
Also das ist vielleicht auch so ein, ist wahrscheinlich auch Interpretationssache, kann man wahrscheinlich, hatten wir glaube ich damals auch verschiedene Perspektiven dran sehen. Aber das würde ich sagen, ist vielleicht ein bisschen mehr in der Grauzone.
Das stimmt.
Das okay. ist nicht mhm. so jetzt wie in den drei Märchen, die wir jetzt gerade angeführt haben.
Und ja. das ist da besonders spannend, weil Wolf und Hund ja eigentlich quasi identisch sind. Ne? Oder der Hund ist aus dem Wolf hervorgegangen. Ne? Und da
genau.
könnte man dann auch wieder, ich glaube, er hat das Märchen jetzt vom alten Sultan nicht gedeutet, aber da hätte Drewermann sicherlich auch wieder zwei Facetten ein und derselben mhm. Person herausgeholt. Einmal das Animalische und einmal das Vernünftige, mhm. sag ich mal.
Aber da ist er ja am Anfang böse und switcht dann in meinem Märchen, breche ich eine Lanze für den Wolf.
Okay, jawohl. Hau rein.
Mein Märchen ist eher unbekannt und heißt das Märchen von Iwan Zarewitsch, dem Feuer...
Zarewitsch. Ich wollte es dir vorhin noch gesagt haben, habe ich vergessen. Aber ich,
nee, ich mache das einfach mit Absicht, damit, ja, ist gut. damit du das machen kannst, okay?
Weil du dich immer so schön freust.
Ja.
Dem Feuervogel und dem grauen Wolf. Es ist ein russisches Märchen, hat man ja sehr schön an Christians Aussprache gehört, aus Band 1 der russischen Volksmärchen von Alexander N.
Nikolajewitsch ist es, glaube ich, Afanasiev.
Genau. Mhm. Okay, das hätte ich auch selber gekonnt. Ja, die Grundsituation des Märchens ist ein Zar, der hat drei Söhne. Ich erspare euch jetzt die einzelnen Namen, damit wir hier
Schade.
Dieses Problem umgehen.
Schade.
Aber der jüngste Sohn ist der Iwan Z. Der Zar hat einen bombastischen Garten. Ganz besonders ist dort ein Apfelbaum mit goldenen Äpfeln. Eines Tages kam der Feuervogel, seine Federn waren pures Gold und die Augen wie aus orientalischem Kristall.
Oh.
Und dann kam er jede Nacht, setzte sich auf den Apfelbaum, pflückte einige goldene Äpfel und flog wieder fort. Der Zar wollte natürlich nicht, dass der Vogel alle Äpfel pflückte und bat seine Söhne, ihn zu fangen. Derjenige, dem es gelingen sollte, den Vogel zu fangen, sollte das halbe Reich sofort und nach seinem Tode das Ganze erben. Also versuchten es die Söhne. In der ersten Nacht versuchte es der erste Sohn, schlief aber ein und hörte den Vogel nicht. Seinem Vater gegenüber behauptete er am nächsten Morgen, dass der Feuervogel doch gar nicht da war.
Siehst du, Jenny, immer einschlafen ist halt manchmal auch doof.
Aber das ist doch ihre Superkraft, Elena.
Ich weiß, aber ich will ja auch keinen Feuervogel fangen. Da wär ich direkt dabei die ganze Nacht, oh Gott. Und auch in der zweiten Nacht erging es dem zweiten Sohn nicht anders. Als der dritte Sohn, der Iwan, in der dritten Nacht wartete, sah er den Vogel. Er schlich sich heran und hielt ihn am Schwanz fest. Er konnte ihn aber nicht festhalten und behielt in seiner Hand nur die Schwanzfeder. Am nächsten Tag überreichte der Sohn seinem Vater die Schwanzfeder, die so hell leuchtete, dass sein ganzes Zimmer erleuchtet war. Danach kam der Feuervogel nicht mehr in den Garten. Nun trug der Zar seinen Söhnen auf, den Feuervogel zu fangen. Klar, na, er war natürlich scharf auf die goldenen Federn. Seinen jüngsten Sohn wollte er eigentlich nicht gehen lassen, aber dieser wollte auch losziehen und ritt dann auch los. Vor Iwan tauchte ein Pfahl auf seinem Weg und auf diesem stand geschrieben, wer von diesem Pfahl gerade ausreitet, der wird Hunger und Kälte leiden. Wer nach rechts reitet, der wird am Leben bleiben, aber sein Pferd wird sterben. Wer nach links reitet, der wird selber sterben, aber sein Pferd wird am Leben bleiben. Wofür hattet ihr euch entschieden?
Ja, geradeaus natürlich, ne? Weil nicht immer das arme Pferd, nicht so ja. wie Faller da.
Also du wärst für Hunger und Kälte.
Ja.
Ohne Pfannkuchen, ohne nichts.
Ja, ich weiß, das ist
also ich gebe Christian temporär. 5 Minuten. Und dann...
Es ist kalt,
aber tabula rasa.
Ja.
Mimimi.
Ja, also sagen wir, idealistischerweise wäre natürlich geradeaus der richtige Weg.
Er ritt natürlich nach rechts.
Ja.
Na, und opferte ja. damit sein Pferd.
Natürlich.
Nach 3 Tagen kam ihm ein Wolf entgegen und fragte, wieso er sich für diesen Weg entschieden hat, wo er doch weiß, dass sein Pferd umkommen wird. Und sofort sprang der Wolf das Pferd an und zerriss ihm den Bauch. Mhm. Iwan trauerte zutiefst um sein Pferd und wanderte weiter. Mhm. Musste dann jetzt ja zu Fuß mhm. laufen. Gerade als er sich ausruhen wollte, traf er den Wolf erneut. Er bot ihn an, ihn zu tragen und ihn dahin zu bringen, wohin er wollte. Er brachte ihn zu einer Mauer, hinter der sich ein Garten befand, wo der Feuervogel in einem goldenen Käfig gefangen gehalten wurde. Der Wolf warnte ihn aber, dass er nicht den goldenen Käfig berühren dürfe, weil er sonst gefangen genommen werden würde. Zunächst befolgte Iwan den Rat des Wolfes, wollte aber nicht, dass ihm der Vogel davonflog und nahm dann den Käfig doch. Schlechte Entscheidung. Riesiges Dröhnen ertönte, die Wachen alle kamen und nahmen Iwan fest. Mhm. Der Zar Dolmat wollte natürlich direkt wissen, warum er ihn bestehle. Ivan erzählte seine Geschichte. Um nicht bestraft zu werden, sollte er dann eine Prüfung machen, nämlich in das 3x10. Reich hinter den 3x9 Ländern reisen, also ziemlich weit weg.
Wie viele Länder sind das denn?
Eine Menge. Okay. Und das Pferd mit der goldenen Mähne holen, dann würde ihm der Feuervogel geschenkt werden. Obwohl Ivan den Rat des Wolfes nicht befolgte, half er ihm aber abermals und brachte ihn in das Reich. Auch diesmal gab er ihm den Rat, das goldene Zaumzeug nicht mitzunehmen. Und auch diesmal hörte Ivan nicht und nahm das goldene Zaumzeug, damit das Pferd nicht weglief.
Didim.
Und auch dieser Zar dort, der dann natürlich sauer war, dass er bestohlen wurde, gab ihm eine Aufgabe, die er erfüllen sollte. Er sollte hinter die 3x9 Länder in das 3x10. Reich reisen und ihm die Königstochter Jelena bringen. Ja, diesmal geht es dann um die Frau.
Natürlich.
Schöne Steigerung. Vogel, Pferd, Frau.
So wie sie es gehört.
Ja.
Vielleicht Kamelfrau wäre auch okay. Ja.
Mein Haus, mein Boot, mein Auto. Ne?
Im Endeffekt machten der Wolf und Ivan es dann so. Als Jelena spazieren ging, sprang der Wolf über den Zaun, schnappte sich die Schöne und rannte mit ihr weg. Stand auch immer Jelena, die Wunderschöne, immer in jedem Satz. Also okay. Sie war wirklich wunderschön.
Jelena, die Allweise, ne? Oder wie war das? Ne?
Und Ivan wartete derweil und als der Wolf mit der Jelena zurückkam, sprang er auf den Rücken des Wolfes. Natürlich verliebten sich die beiden und Ivan wollte Jelena nicht abgeben. Also machte der Wolf einen weiteren Freundschaftsdienst und verwandelte sich in die Schöne.
Der
hat Superkräfte.
Okay. Ja. Zauberwolf.
Ja.
Genau. Der Wolf lebte mehrere Tage in der Gestalt der Königstochter Jelena, hatte dann aber Heimweh und sagte das zumindest den Zaren, dass er Heimweh hat und bat doch, einen Spaziergang machen zu dürfen draußen. Ivan, der ritt ja mit Jelena in Richtung nach Hause. Und dann musste er plötzlich trotz seiner ganzen Verliebtheit wieder an den Wolf denken. Und schwupps war der Wolf dann auch da bei ihm.
Mhm.
Weil das hatte er auch vorher so ein bisschen der Wolf als Plan mit ihm ausgemacht, dass er doch irgendwann an ihn denken sollte. Und wenn er dann draußen ist, wenn er an ihn denkt, dann wäre er direkt wieder bei ihm.
Mhm.
Und als sie im Reich des Zaren Dolmat ankam, bat er den Wolf, sich in das Pferd mit der goldenen Mähne zu verwandeln, weil das wollte er ja jetzt auch nicht so gern abgeben, ne? Sonst müssen sie laufen und ich meine, das ist jetzt auch nicht so schön. Und gerade, man muss ja auch ein bisschen vor der Jelena protzen, wenn die so schön ist. Ne?
Ja, bevor ich durch 3x10 und 3x9 Länder latsche.
Ja, und so brachte er dem Zaren das Pferd, das dann eigentlich der Wolf war, und bekam den Vogel. Dann ritt er mit Jelena, Pferd und Feuervogel nach Hause. Am nächsten Tag, als der Zar mit dem Pferd ausritt, geriet es in Feuer und verwandelte sich wieder in den Wolf und der sprintete ganz schnell zurück zu Ivan. An der Stelle, wo der Wolf zum Anfang Ivans Pferd zerrissen hatte, verabschiedete sich der Wolf und wollte nicht länger sein Diener sein, weil er hat jetzt gesagt, ich habe jetzt eine Menge für dich gemacht, ist jetzt auch in Ordnung. Das Märchen ist jetzt aber nicht zu Ende. Ihr denkt jetzt bestimmt, oh, happy die ends, heiraten, ja. happy. Aber da gibt es ja noch die zwei Brüder. Ivan und Jelena waren nämlich ganz müde plötzlich, weil sie hatten ja so eine lange Reise und legten sich schlafen. Da kamen dann die zwei Brüder vorbei, die ja nichts gefunden hatten. Die haben die ganze Zeit den Vogel gesucht und tja. Und dann haben sie gesehen, Mensch, der Ivan, der hat da alles. Der hat eine geile Ische, der hat ein krasses Pferd. Tja, dann haben sie sich überlegt, okay.
Voll der Mustang.
Wir murksen ihn ab. Also haben sie ihn erstochen und zerstückelt. Hattet jetzt nicht mit gerechnet.
Nee.
Sie bedrohten Jelena und zwangen sie mit zu ihrem Vater zu kommen. Ivan blieb genau 30 Tage tot, bis der Wolf vorbeikam. Und der musste das jetzt wieder richten. Er konnte ihn aber nicht wiedererwecken. Also es war nicht so einfach. Er hatte zwar Zauberkräfte, aber da aus dem Reich der Toten, das funktionierte nicht.
Ich kann niemanden aus dem Reich der Toten.
Da muss ich auch gerade dran denken.
Das ist kein schöner Anblick. Ich kann sowas nicht aufstehen. Okay, kurzes Disney-Zitat.
Genau, weiter. Deswegen hat der Wolf sich dann überlegt, wie mache ich das jetzt? Und
ja,
beobachtete... Ja, er beobachtete einen Raben mit seinen Jungen, die da auf Ivan rumpickten, auf dem, was da noch von der Leiche übrig war, weil ich meine, 30 Tage, ne, ist da schon auch ein bisschen Verwesungsprozess eingesetzt. Der Wolf schnappte sich eins der Jungen und wollte es zerfleischen. Da bat der Rabe, sein Junges doch bitte am Leben zu lassen. Und letztendlich machten sie folgenden Deal. Der Rabe sollte in ein entferntes Reich fliegen und das Wasser des Todes und das Wasser des Lebens holen. Am dritten Tag brachte der Rabe zwei Fläschchen. In dem einen war das Wasser des Lebens, in dem anderen das Wasser des Todes. Der Wolf besprengte die Überreste von Iwan mit dem Wasser des Todes und erhielt seine körperliche Gestalt wieder. Also aus den verwesten Fleischfetzen wurde dann wieder eine normale Leiche.
Ah, also der wurde dann quasi nochmal tot, frisch tot gemacht.
Genau.
Ah, okay. Jetzt,
und durch das Wasser des Lebens war er dann wieder lebendig. Deswegen hat er beides gebraucht.
Also schrittweise zurück, ich verstehe.
Okay. Genau. Ja, und Iwan, was macht er? Zack, kracht er natürlich in die Hochzeitsparty von Jelena und seinem Fieslingbruder. Und Jelena war so verzückt davon, dass sie ihm sofort um den Hals fiel und ihn küsste und ganz glücklich war. Und als der Zar die Wahrheit erfuhr, warf er seine Söhne ins Gefängnis und Iwan heiratete Jelena. Also sehr komplexes Märchen, oder?
Ja, total.
Richtig lang. Und du hast recht, der Wolf ist natürlich echt komplett anders, als wir das kennen. Also der erfüllt eigentlich keine Erwartungen,
überhaupt nicht,
die wir vorher haben.
Also tatsächlich, das Einzige finde ich, dass er animalisch ist, ist ja, als er das Pferd zerreißt.
Mhm. Aber ja auch nur, weil Iwan das so gewählt hat.
Ja, genau.
Also es ist ja eigentlich nur eine Folge von Entscheidungen, die ein anderer getroffen
hat. Genau, er erfüllt die Prophezeiung oder so.
Genau,
so will, ja. Mhm.
Ja.
Genau. Und im Endeffekt ist er ja eigentlich immer der Helfer, der auch Zauberkräfte hat.
Mhm. Und er ist auch ein sehr, ja, ich soll mal sagen, so mystisch, ne? Weil er diese Zauberkraft, das ist ja nochmal eine ganz andere Ebene.
Mhm. Genau, also er ist irgendwie so der Helfer, ne? Wie wir das auch schon öfter im Märchen hatten, dass er dann, er warnt ihn.
Helfer, ja.
Genau, er hilft ihm, dahin zu kommen. Und ja, im Endeffekt, dass er sich dann auch immer in diese Sachen verwandelt, dass er im Prinzip Iwan die Sachen halt dann auch, die er bekommen hat, auch nicht abgeben muss.
Es gibt hier eine Grimmsche Variante dieses Märchens, der goldene Vogel. Sagst du dazu noch was?
Nee, kannst du ruhig gerne.
Da ist es ja dann, also eigentlich besser passend oder für unsere Märchen hier zumindest besser passend, der Fuchs, der das für den Prinzen macht. Und da ist es so, als Dank soll der Prinz den Fuchs töten, was ja erstmal widersinnig klingt. Aber dadurch erlangt er seine menschliche Gestalt wieder. Der war nämlich der Bruder der entführten Prinzessin. Also gar kein richtiger Fuchs. Das fällt hier in der russischen Variante aber weg. Ne?
Mhm.
Ich habe überlegt, weil es hätte in Russland ja genauso gut auch ein Fuchs sein können. Die gibt es da ja durchaus auch. Ne? Warum das ausgerechnet da dann der Wolf ist, der gut dargestellt wird.
Vielleicht, weil in Russland, ich weiß es nicht, aber ich würde es jetzt einfach mal vermuten, der Wolf vielleicht gar nicht so ein schlechtes Bild generell hat.
Ja.
Weil man kann es ja auch andersrum fragen, warum ist es bei uns der Fuchs?
Ja.
Na, ich würde jetzt einfach sagen, weil der Wolf bei uns in Märchen einfach dafür zu böse dargestellt wird, als dass er da hilft.
Mhm. Genau, und die große Frage ist natürlich, warum ist der Wolf denn eigentlich so böse und warum ist so ein Märchen wie das hier eine totale Ausnahme und bricht eigentlich mit sämtlichen Erwartungen, die wir bei Wölfen im Märchen, aber ja irgendwie vielleicht auch beim Wolf generell haben. Und das erklärt uns natürlich ein kleiner Blick in die Geschichte, denn Wölfe wurden in Mitteleuropa ab dem 15. Jahrhundert systematisch verfolgt. Also im 19. Jahrhundert war die Situation dann sogar so, dass sie in nahezu allen Regionen ihres weltweiten Verbreitungsgebiets, vor allem durch menschliche Bejagung, stark dezimiert und in West- und Mitteleuropa fast so wie in Japan sogar vollständig ausgerottet waren. Also ich weiß nicht, ob das in Russland wirklich eine Ausnahme war. Ich könnte mir vorstellen, dass das da nicht anders gelaufen ist. Ja, seit den 1980er Jahren steht der Wolf in vielen Ländern aber unter Schutz. In europäischen Staaten ist das durch die Berner Konvention geregelt. Seit der Jahrtausendwende ist die Anzahl der Wölfe und Wolfsrudel in Mittel- und Nordeuropa auch wieder deutlich angestiegen. Und so kommt es vor, dass es auch hier in Deutschland wieder zu Aufeinandertreffen zwischen Wolf und Mensch kommt. Und die zeigen, dass das Verhältnis von Wolf und Mensch nach wie vor schon irgendwie ziemlich kompliziert ist. Dass der Wolf lange Zeit ein Symbol für Gefahr, Wildnis und Bedrohung war, hat zunächst ganz existenzielle Gründe und ist nicht irgendein literarisches Konstrukt von jemandem, der den Wolf mal zu einem Bösewicht erkoren hat. Und dann hat sich das halt so überliefert, wie wir das in der letzten Folge beispielsweise ja mit Dracula hatten, wo Bram Stoker ja das Bild von Dracula sehr geprägt hat und eigentlich bis heute sich alles irgendwie an diesem literarischen Urvampir messen lässt. Das negative Image des Wolfes geht auf eine reale Angst zurück, die der früheren Lebenswirklichkeit der Menschen entstammt. In früheren Jahrhunderten lebten Menschen viel enger mit der Natur zusammen und Wölfe waren in ganz Europa verbreitet. Sie waren durchaus eine Gefahr für Nutztiere, denn Wölfe griffen schon manchmal Schafe, Ziegen oder Rinder an. Ich meine, es sind Tiere, natürlich haben die einen Jagdinstinkt und die wollen nichts anderes als fressen. Das Böses wollen sie ja nicht. Ja, das machte sie natürlich schon zu einer ernsthaften Bedrohung für Bauern, die dadurch ihre Lebensgrundlage verlieren konnten. Denn man hatte ja nicht Massentierhaltung wie heute. Wenn eine Kuh weg ist, ist sie halt weg. Das war früher ja alles in sehr viel kleinerem Rahmen und eigentlich war wirklich jedes Tier, was auf einem Hof lebte, darauf war man einfach auch angewiesen. Grund dafür war letztlich aber auch die starke Ausbreitung menschlicher Siedlungs- und Agrarflächen sowie die offene Viehhaltung. Hier vor allem die bis ins 19. Jahrhundert verbreitete Waldweide von Rindern, Schafen, Schweinen und Pferden. Und das führte dann eben durchaus auch mal zu Haustierverlusten durch Wölfe. Angriffe auf Menschen waren eher selten. Es gibt bestätigte Wolfsangriffe auf Menschen, die sind aber wirklich, wirklich nur vereinzelt und tauchen dann auch eher in Hungerwintern auf, wo die Nahrung knapp gewesen ist. Brannten sich natürlich aber ins kollektive Gedächtnis ein und wenn natürlich wirklich mal irgendwo ein Mensch von einem Wolf angegriffen wird, kann man sich vorstellen, dass man sich das natürlich auch weitererzählt hat.
Ist das Trauma erstmal da, ist es gar nicht so einfach, es wieder loszuwerden.
Richtig, ne? Und dann verbreitet es sich auch und wir haben es ja auch in letztes Folge mit der Vampirangst zum Beispiel gesehen, wenn einmal so eine Geschichte die Runde gemacht hat, dann wird sie ausgeschmückt, dann wird sie weitererzählt, dann kommt von da plötzlich noch was dazu. Ach ja, und es könnte doch auch sein, dass vielleicht dieser Fall, das hatte doch bestimmt auch was damit zu tun, das verselbstständigt sich dann irgendwann.
Dann wird es ein Flächenbrand nehmen.
Genau. Ja. Hinzu kommt ja auch, dass der Wolf in gewisser Weise ja auch eine Konkurrenz zum Menschen darstellte, denn er ernährt sich vorrangig von Wild und in historischen Zeiten war er damit ein Konkurrent um Lebensmittel für den Menschen. Außerdem verkörperte der Wolf ja auch irgendwie so diese unbändige Wildnis, dieses Unbekannte, diese Gefahr. Also, Entschuldigung, macht nichts. Ausgehustet? Mhm. Okay. Also er verkörperte etwas, das der Mensch im Zuge der Zivilisation ja auch zu beherrschen versuchte. Und wir wissen, wenn der Mensch merkt, er kann irgendwas nicht beherrschen, reagiert er tendenziell eher empfindlich. Der Wolf war aber nicht immer böse. Also in verschiedenen Kulturen wurde der Wolf auch bewundert und verehrt. Denken wir zum Beispiel an die römische Mythologie mit der Wölfin, die Romulus und Remus, die Gründer Roms, stillte. Sie steht dort für Schutz, Stärke und Mütterlichkeit. In nordischen Mythen ist der Wolf sowohl zerstörerisch, kann aber auch sehr respektiert und kraftvoll auftreten.
Und wir denken an den Wolf, der den Mond am Ende der Zeiten auffrisst. Ne?
Genau. Und in vielen indigenen Kulturen Nordamerikas gilt der Wolf als Lehrmeister oder geistiges Vorbild für Gemeinschaft, Jagdgeschick und auch Loyalität. Und denken wir natürlich auch zum Beispiel an so Geschichten wie das Dschungelbuch, wo der Wolf ja vor allem durch seine familiäre Bande ein ganz, ganz großes Vorbild für uns Menschen ist. Ja, aber erst im europäischen Mittelalter kam es dann dazu, dass der Wolf zunehmend dämonisiert wurde. Parallel zur Ausbreitung des Christentums und der Vorstellung vom bösen Tier, das mit dem Teufel assoziiert wurde. Und die Metapher vom Hirten und den Lämmern weist dem Wolf im Christentum ja von jeher schon eine böse Rolle zu. Wichtig ist aber auch ein weiterer Faktor. Im späten Mittelalter und dann vor allem in der Neuzeit erfuhr die Bevölkerung Europas ein starkes Wachstum und die landwirtschaftlich genutzten Flächen nahmen immer weiter zu. Der natürliche Lebensraum der Wölfe wurde dabei immer kleiner, sodass diese gelegentlich natürlich bis in Dörfer vordrangen. Also die Begegnung zwischen Wolf und Menschen nahmen zu. Außerdem sind Wölfe auch Aasfresser und während der vielen Kriege im Mittelalter wurden natürlich dann auch einige Wölfe beim Fressen von Leichen auf Schlachtfeldern beobachtet, was dem Ganzen natürlich neue Nahrung gab. Der wirtschaftliche Wandel in der frühen Neuzeit war begleitet von Krisen, Kriegen und Seuchen und diese bildeten ja auch den Nährboden für Aberglauben und, wir wissen es hier ja schon ganz gut, Hexenwahn, in dem ja auch Werwölfe eine Rolle spielen. Im Zuge dieser Entwicklung wurde der Wolf also nicht einfach nur als wirtschaftlicher Schädling gesehen, sondern wirklich als Dämon. An dem Mythos vom Werwolf anknüpfend wurde der Wolf in direkte Verbindung mit Hexen und dem Teufel gebracht.
Und wenn ihr an die Hexenfolge zurückdenkt, wir hatten ja auch durchaus Werwolf-Prozesse hier in Gelsenkirchen in Horst.
Genau. Und all diese Dinge zusammen, sind ja jetzt mehrere Faktoren, fanden dann Einzug in Sagen, Märchen und Volksgeschichten und verstärkten und tradierten das Bild des Wolfes, der dann eben als böse, listig und gefährlich galt. Und so sollte der Wolf dann ab dem Mittelalter auch vollständig ausgerottet werden. Und dazu gab es richtige Treibjagden, die viele Stunden oder sogar Tage dauerten und vor allem im Winter bei Neuschnee durchgeführt wurden, weil man da eben die Spuren der Wölfe besonders gut sehen konnte. Und es gab dann auch noch eine Reihe von anderen Jagdmethoden. Und um den Anreiz für die Wolfsjagd zu erhöhen, wurde in Mitteleuropa vom ausgehenden Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert dann auch Fangprämien ausgelobt, die dann in Form von Naturalien oder Bargeld entrichtet wurden. Natürlich muss man an dieser Stelle sagen, natürlich wurden Wölfe auch früher schon gejagt. Also schon in der Jungsteinzeit haben Menschen Wölfe erlegt, um ihr Vieh zu schützen. Zum Politikum wurde der Wolf aber eben erst im Mittelalter, als sich die Wege von Wolf und Mensch immer öfter kreuzten, weil sich eben ihre Lebensräume zu überschneiden begannen. Und damit setzte die Dämonisierung dieses Tieres ein und als Folge dann eben diese systematische Jagd, die dann zu einem massiven Rückgang des Wolfes und schließlich zur lokalen Ausrottung in weiten Teilen Nord- und Mitteleuropas führte.
Und das ist ja auch was ganz anderes, ne? Ob man dann den einen oder anderen Wolf tötet oder wirklich sagt, man rottet die systematisch aus, weil die böse sind. Ne?
Im 19. Jahrhundert war es dann tatsächlich auch so weit, dass nur noch wenige Wölfe gesichtet wurden. Wahrscheinlich nur noch umherziehende Einzeltiere. Und 1905 wurde dann in der Lausitz der letzte bekannt gewordene Wolf erschossen. Und das war dann auch das Exemplar, was lange als letzter freilebender Wolf auf deutschem Staatsgebiet galt. Die Wiederansiedlung des Wolfes erfolgte dann, wie gesagt, vor allem auch immer mehr in der Jahrtausendwende, da trug das Ganze dann Früchte. Das polarisiert aber bis heute. Ne? Wir haben da wirklich so eine Pro- und Kontra-Fraktion, wobei dann die Pro-Wolf-Fraktion der Kontra-Fraktion gerne vorwirft, dass sie einer Vorstellung vom Wolf anhängt, die dem Märchen von Rotkäppchen oder sonst wem entstammt.
Das wird ja zum Teil auch politisch aufgegriffen. Richtig. In so Videos, die bekannt geworden sind und so.
Ja, ne? Der umgekehrte Vorwurf lautet, dass die Freunde und Freundinnen des Wolfes eben so romantische Vorstellungen hätten. Und ja,
der
dass
tut
das
nichts, er will nur spielen.
Ja, aber das sind ja sowieso Stadtmenschen und die wissen gar nicht, wie das auf dem Land ist. Im historischen Maßstab sind diese unterschiedlichen Sichtweisen aber nichts Neues. Aufs Ganze gesehen muss die Einstellung des Menschen zum Wolf aber als ambivalent bezeichnet werden. Die stark negative Sichtweise in der frühen Neuzeit ist eher eine Ausnahme. Weder in der Antike noch in der nordischen, germanischen oder keltischen Mythologie hat der Wolf eine so eindeutig negative Symbolik wie eben in der Bibel und dann auch in den Märchen der Brüder Grimm. Interessanterweise sind aber genau das eben diese beiden Dinge, die sich lange, lange Zeit gehalten haben und die bis heute auch nachwirken. Und sobald das Ganze irgendwie politisch wieder ein Thema wird, sobald wieder irgendwo Wölfe gesichtet werden, dann ja, gibt das eigentlich einen sehr schönen Abriss über das, was die Menschen in Sachen Wolf schon über Jahrhunderte beschäftigt.
Aber was ist denn eure Meinung? Findet ihr den Wolf denn wirklich böse oder seht ihr das auch so wie Gründe, warum man den ausrotten sollte oder warum man ihn abschießen sollte? Das war ja auch häufig Diskussion, ne?
Also ausrotten natürlich nicht, weil ich meine, Lebewesen haben ein Recht, auf diesem Planeten zu existieren. Und nur weil der Mensch halt die Lebensräume immer weiter einschränkt, heißt es nicht, dass die irgendwie ausgemerzt werden müssen. Ne? Und also ich meine, ich habe leicht reden, ich habe keine Schafherde irgendwo am Waldrand stehen, wo dann doch mal ein Lämmchen oder ein Mutterschaf geholt wird. Auf der anderen Seite, soweit ich weiß, werden diese Schäden auch von der Europäischen Union, meine ich, refinanziert. Also dass man eigentlich de facto keinen finanziellen Schaden zumindest davon hat. Und ich meine, wenn ich da eine Schafherde von 200 Tieren habe, dann kann mir keiner sagen, oh, das war jetzt aber mein Lieblingsschaf Dolly, was da geholt wurde. Dass das so eine bestimmte und eine spezielle emotionale Bindung war. Das ist ja, wie du sagtest, Massentierhaltung. Es geht darum, Profit zu erwirtschaften und nicht um das, die Tiere da zu Tode zu streicheln, sag ich jetzt mal ganz überspitzt.
Das ist halt auch das, was ich mich frage. Leute, geht es euch um eure Tiere oder geht es euch einfach nur um den Profitverlust, den ihr habt? Und das finde ich ehrlich gesagt widerlich. Auch wenn ich natürlich verstehe, dass da eine Existenz dranhängt. Und wie du auch sagst, Christian, ich kann das auch nicht beurteilen. Ich halte keine Tiere, ich bin kein Landwirt oder keine Landwirtin. Das wäre jetzt auch vermessen, mir da ein abschließendes Urteil zu bilden.
Aber mein Eindruck, den ich habe, ich weiß nicht, ob du das auch teilst, der Wolf wird ja schon instrumentalisiert.
Ja,
also
genau.
Es ist nicht nur, der reißt die Schafe, sondern und das nächste Mal holt er vielleicht ein Kind oder dann greift das ganze Rudel das Dorf an oder so. Das entwickelt dann schnell so eine Eigendynamik, die eben in diese alten Muster verfällt. Genau. Und ich frage mich, ob vielleicht die Märchen und die Darstellung des Wolfes im Märchen nicht sogar vielleicht schuld daran ist, weil wir von klein auf irgendwie, jetzt sag ich mal ganz böse, eingetrichtert bekommen, dass Wölfe halt urböse Viecher sind, die uns alle umbringen wollen.
Ja. Ne? Das ist halt immer der böse Wolf, ne? Auf jeden Fall.
Also ich finde den Umgang auch medial teilweise sehr, sehr schwierig, weil leider oft ja nicht so viel dagegen getan wird, das zu dieser Entdämonisierung mal beizutreten. Ja.
Oder da auch mal irgendwie neutral drüber zu sprechen. Ich meine, im Endeffekt ist es ja nun mal ein Tier und das Tier versucht zu überleben. Genau. Deswegen.
Und der Unterschied ist ja, sind wir mal ehrlich, Wölfe fressen nur das, was sie für ihren Bedarf brauchen. Wenn der Mensch von 400 Schafen hält, das ist nicht mehr Bedarf. Das ist halt reiner Profit.
Ne? So viel Döner kann man gar nicht essen.
Nee. Ja, genau. Vielleicht muss der Mensch sich auch manchmal ein bisschen mehr zurücknehmen.
Ein bisschen Demut vielleicht
auch mal wieder lernen. Vor der Natur, genau. Ja, und auch lernen, hey, wir haben dieses Tier schon mal ausgerottet.
Ja.
Das war falsch. Mhm. Und vielleicht müssen wir unseren Lebensraum auch mal ein bisschen zurücknehmen.
Ja.
Und nicht irgendwie wie die Herrgötter hier auf der Welt wandeln und meinen, alles meins, alles meins. Und jeder, der mich stört, der wird abgeknallt. Also das ist schon ein bisschen zu einfach. Ich sehe, dass das eine gewisse Komplexität natürlich auch hat, dass auch wirtschaftliche Interessen irgendwie gewahrt sein müssen, aber ja, bitte ein bisschen sachlicher und vielleicht einfach mal dieses Mittelalterdenken ablehnen.
Aber ich habe gerade zumindest das Gefühl, vielleicht ist es sogar eines der krassesten Beispiele dafür, wie stark Märchen uns im Alltag, in Anführungszeichen, tatsächlich beeinflussen. In unserer Mentalität, Denkweise, Denkmuster und so weiter. Dass es halt wirklich Auswirkungen bis in die hohe Politik hat, ne?
Das stimmt. Umso wichtiger, dass man das mal hinterfragen sollte. Ne?
Und das wurde ja zum Teil auch medial instrumentalisiert, dass sie dann ein Rotkäppchenbild oder was instrumentalisiert haben, um zu sagen, das ist der böse Wolf und das gibt uns jetzt die Berechtigung, den irgendwie abzuschießen, weil das ist eine Gefahr.
Ja, mit den billigsten Mitteln eigentlich, um es mal deutlich
zu sagen. Ja, mich erschreckt das manchmal.
Die Leute fallen ja zum Teil sogar drauf rein.
Ja, oder sagen, mich,
ja genau, so ist das.
Wie plump das manchmal ist. Also wie wenig ausdifferenziert und plump man damit Stimmung machen kann.
Und es ist so lachhaft, aber das Lachen bleibt einem manchmal doch im Halse stecken, wenn man sich wirklich denkt, okay, das wird ja produziert, weil die wirklich glauben, dass Leute so doof sind, darauf hereinzufallen und es offensichtlich wirklich Leute gibt, die das auch dann tun.
Denk mir halt, die Schwierigkeit ist halt auch einfach, ich meine, dadurch, dass die Menschen sich so ausgebreitet haben, gibt es ja im Prinzip gar nicht mehr diese Trennung und dass du sagen kannst,
wo soll der Wolf halt hin?
Eben, ne? Genau, er muss ja irgendwo und er hat nun mal sein Revier und er hat natürlich auch dann da seine Streifzüge und klar, wenn da so ein Schaf auf der Weide steht, bevor du da irgendwas groß jagen musst, dann reißt du natürlich lieber das.
Ja,
ne?
Ja.
Und das ist ja auch jetzt von tierischer Perspektive ist das ja auch völlig nachvollziehbar.
Mhm.
Das ist halt einfach wieder schwierig, weil da die Interessen so aufeinanderballen und keine Rücksicht auf die Natur.
Ja, es gibt aber auch zum Beispiel Landwirte, die dann spezielle Hütehunde einsetzen, vor denen die Wölfe wiederum Angst haben und dann gar nicht in die Nähe kommen und so. Also es ist, glaube ich, auch nicht so, ich meine, ich bin jetzt keine Fachfrau in dem Gebiet, ne? Aber es ist schon so, dass es da schon auch Maßnahmen gibt, die deutlich verträglicher sind als wieder, nehmt die Gewehre und wir ballern alles ab, ne? Interessant ist, wie du sagst, Christian, wie Märchen oder auch Literatur Bilder schafft und die einfach über Jahrhunderte tradiert werden und bis heute nachhallen, obwohl wir uns als so aufgeklärte und fortschrittliche Menschen betrachten. Und wir sehen wieder einmal, sind wir nicht.
Error.
Ja gut, aber das ist ja schon mal jetzt eine ganz gute Grundlage, um mit meinem Märchen weiterzumachen. Denn wie euch aufgefallen ist, ich hatte ja noch kein Wolfsmärchen.
Jetzt wird's richtig böse wieder?
Ja, da können wir drüber sprechen. Okay. Es geht aber auf jeden Fall aber in eine etwas mystischere Richtung, könnte man vielleicht sagen.
Ich dachte schon düster.
Schauen wir mal.
Also weniger zoologisch.
Mhm.
Okay, ich bin gespannt.
Okay. Das Märchen, oh, ich sage Ihnen noch gar nicht, wie das heißt. Es beginnt mit einem König, der zwei Frauen hat. Also ein sympathischer Typ.
Mhm.
Und man kann sich denken, irgendwann muss er sich ja mal entscheiden. Also heiratet er die eine und lässt die andere sitzen. Und
immerhin nicht hinrichten.
Ja, nach einem Jahr bekommt seine Frau dann auch einen Sohn. Und man denkt so, oh, das ist schön glücklich. Ja, aber genau zu diesem Zeitpunkt, schlechtes Timing, erhält er auch die Nachricht, dass er in den Krieg ziehen muss. Und so muss er seinen neugeborenen Sohn und seine kranke Gemahlin verlassen. Und das kommt einer anderen Person sehr gelegen, nämlich der verschmähten Braut. Die hat nämlich Rache geschworen, als der König sie verlassen hat und bei einer alten, zauberkundigen Frau einen richtig krassen Trick gelernt. Haltet euch fest. Oje, ist richtig krass. 9-mal unter den Wurzeln einer Kiefer durchkriechen.
Das ist krass. Mhm.
Also entweder kann die gut buddeln wie ein Maulwurf oder die Kiefern, woher ist das Märchen?
Warte, das ist ein livisches. Warte,
ja, okay, livisches, Livland, ja. Livland, ja. Ja, genau, das ist so Ostseeküste, ne? Baltikum. Mhm. Ich weiß nicht, ob die Kiefern da vielleicht so Hochwurzeln machen, dass man ja da drunter kriechen kann. Aber ja,
also. Ich habe versucht, mir das vorzustellen.
Klingt abenteuerlich.
Ich habe mich gefragt, warum?
Genau, das wäre meine Frage. Ja. Was könnte man damit erreichen? Es ist scheinbar ein Weg, seine Gestalt zu wandeln und sich in einen.
Werwolf.
Werwolf zu verwandeln, genau, cool. Jenny, sehr gut.
Klingt aber erstmal unspektakulär irgendwie unter einer Wurzel durchkriechen.
Ich finde halt auch, wenn du so denkst, Werwolf, wir denken natürlich sofort
an Vollmond
und unter Schmerzen
und genau, Nebel und so, ja, ja, genau. Ja.
Nein, du musst scheinbar 9-mal unter der Wurzel durchkriegen, funktioniert auch, aber soll eine Kiefer cool sein.
Okay, das kennt ihr denn eine Kiefer, unter der man das machen kann?
Dann wir finden einen. Wir finden einen.
Ja, das ist eine, Galileo kann einpacken, ja. Das ist ein Selbstexperiment.
Faktencheck-Märchen.
Okay, ich sage jetzt erstmal, wie es im Märchen weitergeht, ja, und dann können wir abgleichen, ob das mit der Jenny dann auch so
funktioniert. Okay.
Auf jeden Fall hat das Mädchen das dann nämlich auch ausprobiert und so erlangte es dann ein Werwolffell. Mit dem hatte es nämlich einen Plan. Sie wollte dieses Werwolffell dann der Königin überwerfen, damit die quasi auch zu einem Werwolf wird.
So ein bisschen wie bei Merida, ne? Da, wo die Königin in den Bär verwandelt wird.
Ja, so ein bisschen, genau. Ah, okay. Aber es dreht sich halt irgendwie um dieses Fell.
Ja.
Also für mich klang das, als ich das Märchen gelesen habe, so ein bisschen so, als wenn das wie so ein Mantel wäre, den man überschmeißt. Ja. Keine Ahnung, wir nehmen das jetzt erstmal so hin. Sie hatte auf jeden Fall den Plan, dieses Werwolffell, was sie eben durch diesen krassen Trick gewonnen hatte, der Königin überzuwerfen und hat sich dafür dann als Dienerin am Hof anstellen lassen und der Königin aufgelauert. Und eines Abends, als die Königin dann ihr Kind gestillt hat, ergab sich dann auch die lang erwartete Gelegenheit. Das Dienstmädchen warf das Fell durch das Fenster der Königin über. Die hat sich sogleich verwandelt, legte das Kind ab und verschwand im Wald. Das Dienstmädchen stieg dann zum Fenster hinein, nahm das Kind an sich, konnte es aber nicht stillen und so schrie das arme Kind die ganze Zeit rum. Niemand konnte es beruhigen. Sie ließ aber auch niemanden an sich und das Kind heran, nicht mal den König. War also ziemlich komische Situation, wahrscheinlich auch ziemlich laut, wenn die ganze Zeit so nonstop so ein Baby brüllt. Ja, und in der Zeit entdeckte dann ein Diener des Königs eines Abends, wie ein Werwolf heranschlich. Und der Werwolf sagte dann, wenn man mir nur das Kind herausbringen würde, könnte ich es säugen und es würde aufhören zu schreien.
Also wenn ein Werwolf ankäme und das zu mir sagen würde, würde ich das bestimmt nicht machen.
Na, der Diener sieht das ein bisschen anders.
Okay.
Der hat nämlich dann gecheckt, okay, vielleicht mit der Königin ist irgendwas nicht in Ordnung, hat dem König davon erzählt und in der nächsten Nacht haben sie das Kind tatsächlich dann in den Hof gebracht.
Mutig.
Der Werwolf kam dann, legte sein Fell auf einen großen Stein, stillte das Kind und was der König sah, war, es ist seine Frau.
Ah.
Die brachte dann das Kind zurück und sprach, nur noch 2 Abende und dann niemals mehr.
Ach, guck
und schlich fort.
Ach, guck so
ein bisschen
mal
wie Brüderchen und Schwesterchen.
Dann bist du doch in deinem Metier.
Ja. Ja, der König ließ die falsche Königin sofort festnehmen, weil er hatte ja seine echte Frau gesehen und wusste, okay, die Frau, die da bei meinem Kind ist, die kann nicht echt sein. Und hat dann mit seinem Diener zusammen überlegt, wie man den Werwolf denn in die Hände bekommen könnte. Und so brachten sie das Kind in der nächsten Nacht wieder hinaus. Der Werwolf kam und wie die Frau das Fell auf den Stein gelegt hatte, rannte der König zu ihr. Aber kaum, dass sie ihn bemerkt hatte, warf sie das Kind hin, sprach nur noch morgen Nacht und dann niemals mehr und verschwand. Ja, okay, doof gelaufen, aber der Diener hatte noch eine Idee. In der nächsten Nacht heizten sie den Stein an, dass er glühte. Und ja, lege der Wolf dann sein Fell darauf, werde es daran haften bleiben und ohne Fell werde der Wolf nicht fortlaufen können, so der Gedanke.
Wäre Pech wie bei Aschenputtel nicht einfacher gewesen? Okay, sorry.
Erstmal hat der Plan Erfolg, denn genau so kam es. Das Fell blieb kleben, die Frau konnte sich nicht zurückverwandeln und auch nicht fortlaufen und der König ließ daraufhin die falsche Frau an einen Pferdeschweif binden, damit das Pferd sie dann zu Tode trete.
Ja.
Und mit seiner ersten Frau hielt er ein zweites Mal Hochzeit, ja, und wenn sie nicht gestorben sind, ne?
Ja, Märchen cool. Enden.
Ja, aber ich überlege jetzt gerade, das war jetzt nur, weil sie sich nicht zurückverwandeln konnte, war jetzt happy
genau.
Ende.
Genau. Genau.
Genau, dann war sie ja kein Werwolf mehr und musste Mensch bleiben.
Eben. Also das Märchen heißt auch das Werwolffell. Also diesem Fell wird eine besondere Bedeutung zugetragen. Wie gesagt, für mich wirkte das irgendwie, als wenn das wie so, ich hatte irgendwie so allerlei Raum.
Ja.
Als wenn das so ein Mantel wäre, so kam mir das vor. Es wird aber halt nicht näher geschrieben.
Ich glaube, das ist noch diese ganz alte animistische Vorstellung, dass wenn man das Fell eines Tieres anzieht, man auch die Kräfte übernimmt oder so. Oder dann irgendwie, wenn man das Fleisch seiner Feinde isst, dass man deren Kräfte annimmt oder sowas.
Also es ist, wie gesagt, ein livisches Märchen aus dem Buch Finnische und estnische Volksmärchen aus dem Jahr 1922. Und das mit seinem Motiv der falschen Braut, vor allem aber mit dem Spruch eben nur zweimal und dann niemals mehr und so weiter, eben an das Grimm-Märchen Brüderchen und Schwesterchen erinnert, hatten wir ja auch schon. Wisst ihr, das war immer meine Traumrolle. Da gibt es einige Parallelen. Worum es uns aber natürlich geht, ist ja die Erscheinungsform des Wolfes in dieser Geschichte. Und die ist eben sehr speziell, weil es ist halt kein normaler Wolf, sondern wir haben hier Upgrade-Werwolf. Ne? Also es ist quasi nochmal die Spur böser, natürlich nochmal geheimnisvoller, gefährlicher. Und den dürfen wir natürlich nicht überschlagen, wenn wir über Wölfe und auch ihre Bedeutung sprechen. Und bevor wir da jetzt noch ein bisschen näher einsteigen, ist dieser Werwolf hier so, wie ihr ihn euch vorgestellt hättet?
Nee, weil er sein Fell ablegt und das Kind säugt. Also der ist ja nur kurzzeitig auch Werwolf.
Und es ist eine Frau hier.
Ja, auch das stimmt.
Also das wollte ich gerade sagen, das finde ich cool, dass es eine Frau ist.
Wobei sie natürlich sehr wieder diese Mutterrolle auch ausfüllt. Ja, passt vielleicht dann auch, wie wir das in der römischen Mythologie kennen oder so, eine Wolf als Mutterfigur.
Also ich stelle mir einen Werwolf dann eher so vor, dass der schon eine Zeit lang Mensch ist und dann eine Zeit lang Wolf ist. Und nicht irgendwie komplett Wolf, dann mal kurz Fell abzieht, weil Mutterrolle und dann wieder, also sie muss das ja auch irgendwie wieder überziehen, das Fell, ne?
Genau. Also meinst du eher so ein Zwitterwesen, so halb Mensch, halb Wolf?
Genau.
Okay, Nee, bei mir ist das schon so, dass ich denke, wenn der Werwolf Werwolf ist, ist er richtig Wolf und wenn er nicht Werwolf ist, dann ist er richtig Mensch.
Ja, das schon auch.
Aber spannend, aber, okay. Ja.
Aber getrennt.
Anthropomorph irgendwie so, also der nicht so als richtiger Wolf wahrgenommen wird, sondern so ein menschenförmigerer Wolf quasi oder so.
Ja, schon, dass das getrennt ist. Also, dass das dann durch den Vollmond in der Nacht muss er sich dann zum Werwolf verwandeln.
Ja, ne? Mondphasen eigentlich bestimmt.
Ja. Genau. Und dann ist er auch richtig Wolf.
Okay.
Und ansonsten ist er halt Mensch.
Okay. Mhm.
So stelle ich mir das vor und nicht, weil sie ist ja dann eigentlich immer Wolf.
Aber nicht gleichzeitig halb Mensch, halb Wolf, sondern getrennt immer. Also nicht oben Wolf und Mensch oder sowas zum Beispiel.
Also es ist ja auch die Frage, sie ist auf jeden Fall erlösungsbedürftig, weil theoretisch, sie kann ja ihr Fell ablegen, aber nur für eine bestimmte Zeit, um eben ihre Mutterrolle zu erfüllen. Aber muss das Fell dann wieder anlegen. Theoretisch kannst du es ja auch einfach liegen lassen. Also wenn du es ausziehen kannst, warum musst du es dann wieder anziehen? Genau, ne? Also sie ist ja auch nicht so mächtig. Ne? Also es heißt zwar Werwolf, aber du fragst auch so ein bisschen, jetzt mal abgesehen von diesem Fell, was irgendwie so ein Ding zu sein scheint, was unterscheidet sie jetzt von einem normalen Wolf? Also gucken wir mal, so richtig Antworten haben wir noch nicht. Deswegen würde ich vorschlagen, steigen wir jetzt mal näher ein, was es eigentlich mit dem Werwolf so auf sich hat, oder?
Genau, und dazu beginne ich mit meiner Frage, nämlich die Frage, was ist ein Werwolf?
Jenny hat eine Frage.
Ein Werwolf ist in Mythologie, Sage und Dichtung ein Mensch, der sich in einen Wolf verwandeln kann. Also so, wie ich das gerade gesagt habe.
Jetzt hättest du es gewusst.
Nee, also so stelle ich mir den auch vor. Als Phänomen gehört die Verwandlung von Menschen in Wölfe, die Lykantrophie.
Ja, Lykos ist Wolf und Anthropos ist Mensch. Genau.
Zum großen Komplex der Therianthropie. Also, dass sich Menschen in Tiere verwandeln. Das ist ein Unterpunkt, logisch.
Also Spezialabteilung der Tierverwandlung
Ist die Wolfsverwandlung. Verankert ist dieses Phänomen in Religion und Mythologie weltweit. Die Beschreibungen von Werwölfen variieren je nach Zeit und Ort. Einige Details moderner Werwolf-Erzählungen kamen erst im 20. Jahrhundert hinzu. Berichte über die Lykantrophie kommen in allen Epochen der abendländischen Kulturgeschichte vor. Bereits Mischwesen in Höhlenmalereien oder als Skulpturen lassen sich entsprechend interpretieren, könnten aber auch hundsköpfige Darstellungen sein. In Volksglauben und in Volkssagen wird in sehr unterschiedlichen Variationen von Werwölfen erzählt. So heißt es, dass Menschen vom Teufel einen Gürtel zum Beispiel aus Wolfsfell erhalten haben sollen.
Aha, siehst du, da haben wir das Wolfsfell, daher kommt das dann vielleicht.
Genau, denke ich auch, ja. Mit dessen Hilfe sie sich verwandeln konnten. Aber im Prinzip ist es dann in dem Märchen ja so, wenn du das einmal übergeworfen bekommst, bist du dann verflucht und dann musst du dich immer verwandeln, ne?
Ja.
Ja, aber sie kann sich dann ja in Ausnahmefällen wieder zurückverwandeln. Aber sie ist dann mehr Wölfin als Frau. Ja.
Genau, also eigentlich immer Wölfin, wenn sie nicht gerade dann die Mutterrolle erfüllen muss, weil das Kind halt ja ernährt werden muss.
Die Mutterrolle kann ja vielleicht im übertragenen Sinne für das Menschliche in ihr dann stehen, ne? Genau. Das könnte vielleicht ja auch was anderes sein.
Genau. Nach der weitgehenden Ausrottung der Wölfe in Deutschland ist in den Sagen nur mehr von einem Lederriemen die Rede gewesen. Mhm. Dieses Motiv findet sich etwa in einer Sage, die die Brüder Grimm 1816-1818 in ihrer Sammlung Deutsche Sagen aufgenommen haben. In Ungarn gab es zum Beispiel eine Sage, wo erzählt wurde, dass ein Schäfer, dem sein Herr Unrecht getan hat, sich in einen Werwolf verwandelt hat.
Hat er einfach so beschlossen. Cool.
Vielleicht hat er den Wolfsgürtel gefunden. Ja. Ich weiß es nicht, aber er hat sich gedacht, boah, ey, dem muss ich jetzt eine plätten.
Ja.
Ja, von Selbstmördern, Zauberern und anderen für böse gehaltenen Menschen heißt es auch, sie müssten nach ihrem Tod als Werwolf spuken.
Mhm.
Also das, finde ich, ist ja schon so ein bisschen wieder Vampir-Style,
ja, so ein
Wiedergänger-Typus.
Weil
man muss erst tot sein. Also meine Vorstellung von einem Werwolf ist, dass das schon ein lebender Mensch ist.
Mhm. Und ich habe immer gedacht, wenn man vom Werwolf gebissen wird, so wie vom Vampir, wird man auch ein Werwolf.
Mhm. Ja, das kann sein, ja. Würde ich auch sagen.
Würde ich auch sagen.
Ist auch in allen Hollywood-Filmen, glaube ich.
Ja, genau.
So, ne?
ja.
Kann man das vererben, das Werwolfische?
Thomas Stephanie Meyer.
Bei Once Upon a Time ist das, glaube ich, tatsächlich so. Der ist ja, wer das schaut und darf ich das spoilern? Also da ist ja Rotkäppchen eigentlich ein Werwolf und die trägt den roten Mantel, um die Verwandlung zu verhindern tatsächlich. Und dann irgendwann, ihre Mutter war auch schon Werwölfin auf jeden Fall. Und ich glaube, da ist es dann vererbt worden. Aber ob das jetzt auf Tradition beruht oder ob das eine Erfindung der DrehbuchautorInnen ist, das weiß ich jetzt nicht.
Deswegen, das kann ich jetzt auch nicht genau sagen, ob das irgendwie überliefert ist. Ich persönlich würde mir das schon so auch vorstellen, dass das auch eine Möglichkeit ist, dass man das irgendwie vererben kann. Ja, laut einer alemannischen Sage wurde ein junger Mann zum Beispiel, der mit dem Teufel im Bunde gestanden habe, in einen Werwolf verwandelt, nachdem er böse Sachen gemacht hat. Ein Werwolf hat in seiner menschlichen Gestalt oft Merkmale wie gelbe Augen, zusammenwachsende Augenbrauen.
Gut, dass ich die mal zupfe.
Ja, behaarte Ohren und Nasenlöcher, also im Prinzip...
Schaut mal nach.
Ich rede nicht von dir.
Nein, alles gut.
Also im Prinzip schon so ein bisschen, dass das Animalische, das Tierische, da schon, dass man das schon so ein bisschen sehen kann. So wie stark behaarte Hände und langen Zeigefinger. Oh, okay. Wir gucken gerade, ob das auf Christian zutrifft.
Na komm, also behaarte Hände habe ich jetzt, also da sind Haare natürlich.
Nein,
aber wirklich
okay.
Behaart ist das
Nein,
jetzt nicht.
Da würde ich mir auch anderes vorstellen.
Ja, gut.
In seiner Wolf- oder Hybridgestalt ist er ein muskulöses, behaartes Wesen mit großen Krallen und Reißzähnen. Und da gibt es auch einen Begriff und eine Krankheit, die es tatsächlich gibt, nämlich das Werwolf-Syndrom.
Mhm.
Und das ist eine seltene Krankheit, wo es einen abnormalen Haarwuchs gibt.
Ich habe gerade ein Bild rausgeholt. Möchtet ihr ein bisschen Bildbeschreibung machen?
Ja, also da hängt ein Mann am Galgen, das ist wahrscheinlich der Werwolf. Ne?
Ja, guck dir den Mann mal genau an.
Ja, das ist sehr haarig.
Sehr haarig, also hat richtige so eine Lockenmähne, kann man fast sagen, Bart, behaarte Füße auf jeden Fall.
Ja, guck dir mal Füße und Hände
die
genau
Krallen,
an.
Krallen, ja, genau, da sieht man eindeutig, dass das ein Wolf ist. Und er hängt da an diesem Galgen und darunter sieht man einen Brunnen, wo auch ein Tier ist. Soll das ein Wolf sein?
Mhm. Ja, ich denke schon.
Mhm. Okay, ja.
Die wollen da alle mit Steinen in den Brunnen schmeißen, um den zu töten.
Genau.
Und jetzt schaut mal, von wann das Bild ist.
1700, ne?
Ja, also dieser Glaube hat sich ziemlich lange noch gehalten.
Ja,
ne?
Ja, es gibt auch Möglichkeiten, den Werwolf abzuwehren. So ein bisschen auch wie in deinem Bild.
Mit Knoblauch?
Mit Steinen.
Genau.
Ah, okay.
Genau.
Du bist noch in der letzten Folge,
ja, Mist.
Ne?
Genau, das ist ja wichtig, das zu wissen, wie man einen Werwolf abwehrt. Angeführt werden das Schlagen mit dem Stock, das Nennen seines Namens.
Werwolf?
Nee, ich denke seinen richtigen
Mensch,
Namen.
Mensch, Vita, geh nach Hause.
Hier ist doch kein Vollmond.
Vielleicht muss er sich dann zurückwandeln, wenn er sagt,
okay.
Christian. Oder
ja,
weil das an das Menschliche appelliert.
Ja, natürlich. Wie bei Brüderchen und Schwesterchen, du kannst niemand anders als meine liebe Frau und dann bums, ist sie wieder lebendig. Ja, okay. Mhm.
Beschimpfungen und die Entfernung der Zaubersalbe, die seine Verwandlung in das Raubtier bewirkte. Also gibt es wohl auch eine Möglichkeit irgendwie, wahrscheinlich auch so ein Zauber, der dann über ihn gelegt wird, damit er da verflucht ist.
Vielleicht ist ja der Gürtel mit der Zaubersalbe eingeschmiert.
Das kann sein. Das ist genau, und dadurch soll sich der Werwolf eben wieder in einen Menschen zurückverwandeln.
Okay.
Na, also das gibt es da auf jeden Fall.
Das gibt es auch in anderen Märchen aus, jetzt muss ich überlegen, aus Litauen, glaube ich, da habe ich eins gelesen. Da verwandelt er sich quasi versehentlich in einen Werwolf, um das mitzubekommen, weil ihm eben da jemand diesen Gürtel umgelegt hat. Und dann bleibt er mit dem Gürtel am Zaun hängen, der Gürtel fällt ab und dann sieht er erst wieder einen Mensch. Also das kann auch unbewusst passieren.
Klar, wenn du den Gürtel verlierst,
ja. Ja, war ja in dem Märchen auch so.
Ja,
der Königin wird das übergeworfen.
Genau.
Pech gehabt.
Genau. Im deutschen Aberglauben wird teilweise empfohlen, aus Leichenteilen Neugeborene eine Salbe herzustellen, mit der die Rückverwandlung erzwungen werden könne. Also da gab es wohl auch die kuriosesten Ideen.
Das klingt aber jetzt ehrlich gesagt also auch ziemlich unchristlich. Also ja, da, das ist den Satan mit dem Beelzebub austreiben irgendwie, ne?
Auch ist überliefert, dass ein Werwolf in Menschengestalt entlarvt wird, indem man ihn dreimal umkreist. Er könne durch eine Kugel, in die das Kreuzzeichen eingeritzt sei, also da kommen wir wieder in das Christliche, getötet werden. Und die verbreitete Vorstellung, die Kugel müsse aus ererbten Silberkugel sein, findet sich auch im deutschen Wörterbuch der Brüder Grimm wohl. Es gibt noch eine Variante des Werwolfes, nämlich der Aufhocker. Das ist eine Variante der Werwolf-Figur, die sich vor allem im Rheinland, in Westfalen-Lippe, in den Niederlanden und in Belgien findet. Und da springt im Prinzip der Werwolf seinen Opfern auf den Rücken und lässt sich dann nicht mehr abschütteln und wird dabei immer schwerer, dass dann so ein Gewicht auf den lastet.
Stelle ich mir unangenehm vor.
Da gibt es ja auch einen Horrorfilm, den wir mal gesehen haben. Das war das nicht wirklich ein Werwolf? Weißt du noch, wie der hieß?
Nein.
Egal. Jedenfalls, da war das auch so, dass sich dann der Geist quasi...
War das nicht ein japanischer Horrorfilm? Schatter?
Ich weiß es nicht mehr.
Und das ist auch immer schwerer. Der hat dann, erst hat es angefangen mit Nackenschmerzen und dann ist halt dieses Gewicht von dem anderen halt immer schwerer geworden. Also wie gesagt, das ist noch so eine kurze Variante, die es da auch gibt. Aber an sich geht das so ein bisschen konform mit dem, was man sich so als Werwolf vorstellt, oder?
Ja.
Warum heißt der Werwolf eigentlich Werwolf?
Das ist eine gute Frage.
Soll ich es aufklären? Also, wer heißt offensichtlich Mann?
Ach ja, das habe ich auch gelesen.
Ja. Wer ist ein Mann? Also, dann wäre es ein Mannwolf, genau. Oder, das weiß man nicht so genau, es kommt von angelsächsisch Warg, beziehungsweise altnordisch Wargr, heißt Würger. Also, dann wäre das entweder Mannwolf oder Würgewolf. Und Werwölfe werden auch Wolfsmenschen genannt, weil, wie wir schon gehört haben, es gibt nicht nur männliche Werwölfe, sondern auch Werwölfinnen quasi.
Ja, der Glaube, dass Menschen sich in Tiere verwandeln können, Jenny hat es gesagt, findet sich ja in vielen Kulturen zu verschiedensten Zeiten. In der griechischen, römischen und nordischen Mythologie gibt es viele Geschichten über Tierverwandlung. Und einer der ältesten Mythen stammt aus Griechenland und erzählt von König Lykaon, der seinen Sohn tötete und Zeus dessen Fleisch servierte. Zeus war not amused und erweckte das Kind wieder zum Leben und zur Strafe verwandelte er Lykaon in einen Wolf, sodass dessen böses Innere auch seinem Wesen entsprach. Und genau daher kommt nämlich das Wort Lykanthropie, die eben die Fähigkeit eines Menschen bezeichnet, sich in einen Wolf zu verwandeln. Und Berichte über diese Lykanthropie kommen in allen Epochen der abendländischen Kulturgeschichte vor und lassen sich, wie Jenny auch schon sagte, schon in Höhlenmalereien finden. Aber im Mittelalter, wie so oft, hat es eben besondere Früchte getragen, ebenso in der frühen Neuzeit, wo der Werwolf-Glaube dann auch seine Hochphase erreichte. Ja, warum gerade damals? Denkt an unsere Folge über das Thema Hexenverfolgung. Die Menschen lebten in einer Zeit großer Unsicherheit. Es gab Kriege, Seuchen, Hungersnöte, das Leben war nicht einfach und alles unerklärlich, etwa Wolfsangriffe, Morde, irgendwie seltsames Verhalten, wurde mit übernatürlichen Kräften erklärt. Die Menschen waren sehr, sehr arbeitgläubisch, die Kirche war sehr präsent im Alltag der Menschen und sah eben im Werwolf oft einen von Teufel besessenen Menschen oder gar einen Hexer, der durch einen Pakt mit dem Teufel zum Tier wurde. Und im Zuge der Hexenprozesse wurden im 16. und 17. Jahrhundert Menschen, hier dann vor allem, aber nicht ausschließlich Männer, angeklagt, Werwölfe zu sein. Man beschuldigte sie, nachts in Wolfsgestalt Menschen oder Tiere zu töten und deren Blut zu trinken. Und diese Prozesse waren Teil des allgemeinen Hexenwahns und Ausdruck tiefer Angst vor dem Bösen. und wie auch durch den Hexenhammer verbreitet, auch hier wieder der Verweis auf unsere Folge 23, spielt auch beim Werwolf-Glauben die aggressive Sexualität der Angeklagten eine Rolle. Denn neben der angeblichen Lykanthropie wurde den Angeklagten oft auch Ehebruch vorgeworfen und Frauen, die als Werwölfin angeklagt wurden, wurden beschuldigt, Geschlechtsverkehr mit dem Teufel gehabt zu haben. Und in den Prozessen ging es dann häufig auch um den Vorwurf der Hexerei. Also das ist gar nicht immer so scharf zu
trennen. Geht Hand in Hand, genau. In Horst, wenn wir uns erinnern, fing es ja auch mit dem Hexerei-Vorwurf an und dann wurde der Mann halt dann zum Werwolf erklärt, weil das irgendwie ins Bild passt. Und es war scheinbar gar nicht so selten. Ich erinnere mich, in Lemgo, ich glaube, es war ein Apotheker, der wurde dann auch als Werwolf verbrannt, der dann irgendwie aus dem Schornstein seines Hauses herausgefahren gekommen sein soll und so. Also ganz abstruse Sachen, die da den Leuten wirklich vorgeworfen wurden und unter der Folter dann, ja, in Anführungszeichen gestanden wurden.
Das ist auch das wichtige Stichwort. Der bekannteste Werwolf-Prozess ist der von Peter Stumpf, auch Stubbe-Peter genannt. Der Verwitwete soll ein Bauer aus dem Dorf Epprath gewesen sein, der Verbrechen in Gestalt eines Werwolfs begangen haben soll. Und das hat er vor Gericht auch zugegeben, eben weil er gefoltert wurde. Auch das kennen wir aus den Hexenprozessen. Und er hat dann eben unter Folter gestanden, dass er seit seinem 12. Lebensjahr schwarze Magie praktiziert habe und durch einen Pakt mit dem Teufel habe er einen Wolfsfellgürtel erhalten. Also auch da taucht es wieder auf, mit dem er sich in einen Werwolf verwandeln konnte. Und in Wolfsgestalt habe er im Laufe der Jahre 14 Kinder ermordet, sowie 2 schwangere Frauen, deren Föten er aus dem Leib gerissen und gefressen habe. Zu den 14 ermordeten Kindern zählte auch sein ältester Sohn, dessen Gehirn er angeblich auch noch gegessen haben sollte. Und den Gürtel habe er dann auf der Flucht weggeworfen.
Das war in Horst genauso, dass der Teufel dem den Gürtel gegeben hatte. Aber ja, wo ist der denn dann? Ja, den hat er irgendwann wieder zurückgenommen, weil den habe ich verloren, ne? Weil der hat natürlich nie existiert. Ne?
Richtig, also man muss auch sagen, diese Geschichte über Peter Stumpf, so eindeutig historisch belegt ist das auch mal wieder gar nicht. Es gibt eben nicht so viele Informationen aus der damaligen Zeit, hat sich ja nun mal auch nicht so viel gehalten. Das meiste, was man an Infos darüber hat, stammt eben aus diversen zeitgenössischen Flugschriften und wurde auf Kupferstichen dargestellt. So ein bisschen wie wir das mit Vlad Tepes in der letzten Folge auch hatten, wo eben auch vieles dann aufgebläht wurde, was in Wahrheit vielleicht viel kleiner war.
So wie heutzutage ja auch noch in manchen Zeitungen mit 4 Buchstaben.
Ja. Was vielleicht noch ganz interessant ist, wenn wir schon den Verweis zu unserer Vampirfolge machen, im Serbischen, Bulgarischen und Rumänischen finden sich Figuren, die auch beides zugleich sein können. Also wo die Bezeichnungen dann Werwolf und Vampir bedeuten, je nach Region und Zeit. Das heißt, der Volksglaube hat die beiden nicht immer so scharf unterschieden. Mit der Christianisierung und später auch der Aufklärung kam dann aber eine Trennung der Konzepte. Der Vampir wurde in den Berichten des 17. bis 18. Jahrhunderts dann eben zu einem Leichnam, der aus dem Grab steigt und später dann irgendwann ja auch Blut gesaugt hat. Der Werwolf wurde zunehmend als lebender Mensch gesehen, der sich durch Magie oder Fluch verwandelt. Das heißt, insgesamt kann man vielleicht sagen, hast du noch eine Ergänzung mit Vampir und Werwolf?
Ja, ich habe nur hier noch, dass es zum Beispiel auch Vampirsagen gibt, wo sich der Mensch, wenn der lebt, ja in einen Werwolf verwandelt und dann nach seinem Tod wird er dann ein Vampir.
Ah, okay. Oh, also nimmt beides direkt mit.
Ja, genau. Also zu Lebzeiten ist er ein Werwolf und dann nach seinem Tod ist er ein Vampir. Fand ich auch interessant.
Ja, und insgesamt kann man auf jeden Fall sagen, dass der Werwolf eigentlich das zuspitzt, was wir vom Wolf kennen. Er steht für Trieb, Blutdurst, Sünde und den Verlust von Kontrolle. Theologisch gesehen ist er ein Mensch, der sich von Gott abwendet und so zum Tier, also zum Werkzeug des Teufels wird. Historisch gesehen mischt sich hier die Lebenswirklichkeit mit wirtschaftlichem Fortschritt. Lebensräume überschneiden sich und es kommt zu Konflikten. Gleichzeitig ist der Werwolf natürlich auch ein eindeutiges Zeugnis des Aberglaubens seiner Zeit, der an den Hexenglauben andocken konnte. Und psychologisch betrachtet ist er letztlich wahrscheinlich, wie auch der Vampir, ein Ausdruck der Angst vor dem eigenen wilden, unzivilisierten Teil in uns.
Ja, Werwölfe in der Literatur gibt es schon länger. Elena hat gerade schon die Geschichte von dem König Lykaon erzählt. Es gibt auch bereits schon bei Herodot um 450 vor Christus immerhin, also vor knapp 2500 Jahren, eine Stelle, wo von den sogenannten Neuri, also N-E-U-R-I geschrieben, berichtet wird, die mehrere Tage im Jahr zu Wölfen werden und dann ihr Unwesen treiben. In mittelalterlichen Erzählungen treten dann Krieger auch auf, die sich rituell in Wölfe verwandeln. Ne? Wahrscheinlich sind diese Geschichten oder es kann sein, dass diese Geschichten, muss man immer vorsichtig sein, dass die wesentlich älteren Ursprungs sind, aber aufgrund Mangel der Schriftlichkeit hier gerade im mitteleuropäischen Raum ist das immer so eine Interpretationssache und der eine sieht das so, der andere eher so. Normalerweise treten Werwölfe allerdings in der klassischen Märchen-Sagen-Legendenliteratur eher einzeln auf. Ne? Also es kommt nicht so ein Werwolfsrudel mal angelaufen.
Das gibt's nur bei Twilight.
Genau. Im Märchen, so wie beim Vampir, muss ich es wieder sagen, tritt der Werwolf tatsächlich sehr selten auf. Es gibt einen ATU 449 mit dem schönen Namen Sidi Numan.
Hä? Wie?
Sidi Numan.
Was ist das?
Ja, auf jeden Fall, das würde zu weit führen. Okay. Auf jeden Fall, es ist eine Gattung, eine spezielle Gattung von Tierbräutigamsmärchen, wo die Verwandlung in ein Tier erst nach der Hochzeit stattfindet. Aha. Und eine Unterkategorie davon ist dann eben eine Verwandlung in einen Werwolf. Mhm. Also es ist Unterkategorie der Unterkategorie quasi und entsprechend selten. Wie bereits schon gerade gehört, die Grimms haben in ihre deutschen Sagen auch drei Werwolfsagen aufgenommen, nämlich die Nummer 214, der Werwolf eben. 215, der Werwolf Stein und 216, die Werwölfe ziehen aus. Klingt ein bisschen wie eine Bibi- oder Benjamin-Folge. Ja. Und wenn wir jetzt zum Beispiel an Frau Holle zurückdenken, wo wir ja irgendwie, ich weiß nicht, ein Dutzend oder was locker sagen über Frau Holle, die auch recht speziell ist, treten auch selbst im deutschen Raum zumindest im Sagenbereich die Werwölfe relativ selten auf und lokal begrenzt.
Ja, in der Sage vom Werwolf, die du gerade genannt hast, da taucht auch dieser Gürtel übrigens wieder
genau,
auf.
Genau, ja, richtig.
Und da heißt genau. Es dann irgendwie auch, doch sehe ein solcher Werwolf nicht ganz aus wie ein natürlicher Wolf, sondern etwas anders.
Ja.
Okay, darunter könnt ihr euch dann vorstellen, was ihr genau. möchtet.
Also auch hier wieder, der Werwolf ist zumindest hier im europäischen, mitteleuropäischen Raum und gerade im Märchenbereich eher ein Exotikum und nichts, was uns jetzt in jedem dritten Märchen begegnet.
In der Popkultur ist der Werwolf hingegen eine sehr, sehr präsente Figur, in Horrorfilmen natürlich, aber auch eben immer im Zusammenspiel mit dem Vampir. Der Wolf wiederum wird in der europäischen Kultur ja oft ambivalent dargestellt. Wir sind nicht mehr so negativ wie früher, sondern wir verstehen ihn durchaus auch als Symbol für Wildheit, Freiheit und Naturverbundenheit. Andererseits eben, er ist immer noch bedrohlich, listig, grausam, besonders eben in Märchen und älteren Darstellungen.
Oder wenn ich an Hermann Hesse, der Steppenwolf, denke, so ein bisschen der überhöhte Eigenbrötler, sag ich jetzt mal ein bisschen vereinfacht.
Ja,
ne?
Genau. Mhm. Ja, typische Eigenschaften für den Wolf, wie wir ihn wahrnehmen, ist ja auch, er ist ein Rudeltier, er ist loyal, er ist intelligent, verkörpert eben Instinkte und die wilde Seite der Natur, wird aber eben auch oft als Projektionsfläche für menschliche Ängste und Sehnsüchte benutzt. Der Werwolf in der Popkultur ist eben eine menschliche Figur, die sich meist bei Vollmond in einen Wolf verwandelt. Er steht für den Verlust der Kontrolle, die Angst vor dem eigenen tierischen Ich und ja, das Doppelleben zwischen Mensch und Monster, was ja auch ein Motiv ist, was den Menschen seit Urzeiten beschäftigt.
So ein bisschen wie, jetzt muss ich es richtig rum sagen, Dr. Jekyll und Mr. Hyde, so rum
genau,
ist richtig,
ja. Ne? Ja. Ja, ja, genau. Und die Verwandlung in so einen Werwolf vollzieht sich ja eben meist eben nicht mit diesem komischen Gürtel oder mit ich lege mir so ein Werwolffell an, eben, sondern durch einen Fluch, durch einen Biss oder einen Zauber. Und es ist natürlich ein Symbol für unterdrückte Instinkte, Sexualität oder auch Gewalt. Er ist aber auch, und da ist auch wieder so dieses Andocken an den Vampir in der Popkultur möglich, er ist auch eine tragische Figur, weil er natürlich Opfer des eigenen Daseins ist. Er ist oft zerrissen zwischen Menschlichkeit und Bestie. Und das ist insofern natürlich interessant, weil der Werwolf den Wolf ja noch mehr dämonisiert, gleichzeitig aber ihm auch wieder diese menschliche Komponente verleiht. Und da gibt's ja eine ganze Reihe, die man nennen könnte. Twilight ist schon gefallen. Wir kennen Remus Lupin aus Harry Potter. Wir kennen die Underworld-Reihe, wo wir die Lycaner haben. Wir kennen An American Werewolf in London.
Bei den Monsters ist es doch auch so der Sohn, der so halb werwolfig ist, ne?
Genau, ja. Ich glaube, ja, genau. Und wir haben aber natürlich durch auch Serien wie Game of Thrones auch eine Aufwertung vom Wolf selbst. Ne? Ich meine, der ist da auch ein Schattenwolf. Das ist natürlich auch wieder eher so eine mythisch aufgeladene Figur, aber eben auch etwas, was für Treue, Loyalität, Familie und Stärke steht. Das heißt, die Popkultur hält die Faszination dieses Wesens absolut am Leben. Schwerpunkt ist aber eher der Werwolf, oder?
Ja, außer
glaube ich, in diesem, ja, im nordamerikanisch-indigenen Zusammenhang. Da ist der Wolf auch sehr glorifiziert und da gibt es ja auch dann so tolle Pullis und Fleecejacken mit so Wölfen im Mondlicht drauf und so und mit Federschmuck oder ja, gut, so. Und noch
in der
dann,
rechten Szene haben wir das
ja gut, auch natürlich, ja, das ist ja dann auch schwierig.
Aber
ja,
in Filmen auf jeden Fall. Also ja, da sind Werwölfe auf jeden Fall präsent.
Ja, dieser Fantasy-Aspekt, ne, ist jetzt mal ganz plump, ist halt irgendwie das, was ganz gut zieht. Ne? Das
ja,
ist
ja in mit letzter Vampiren Zeit auf jeden ähnlich. Fall. Also spätestens ja seit Harry Potter ist ja dieser ganze magische Kosmos und dann auch Vampir, gut vorher mit Anne Rice und so natürlich schon da gewesen. Aber das bedingt sich einander wahrscheinlich und baut aufeinander auf und hat diesen... Ja, auch so, wie, so Tiere wie Einhörner, die plötzlich dann vor wenigen Jahren populär waren und nach wie vor sind, die irgendwie in unserer Kindheit eigentlich gar keine wirkliche Rolle gespielt haben. Ne?
Ja.
Also wir haben da schon so eine gewisse Mythologisierung oder vielleicht Remythologisierung mit Vorsicht oder so. Ne? Ja, so, ja.
Aber ich glaube, so als Fazit kann man schon sagen, dass von den Tieren, die als handelnde Figuren im Märchen vorkommen, keines so ein schlechtes Image hat wie der Wolf. Wenn wir über Bösewicht im Märchen sprechen, ist der Wolf, glaube ich, neben Hexe und böser Stiefmutter ganz oben mit dabei.
Hatten wir unseren Top 10 damals auch, ne?
Genau.
In der Gut und Böse Folge.
Ja, und ich glaube, man hat heute auch deutlich gesehen, was ihn so böse macht, ist zum einen seine physische Präsenz, ne, dass er körperlich stark ist, meist überlegen, was ihm wiederum Macht über andere verleiht und ihn zur Gefahr für andere Tiere, aber eben auch für den Menschen macht. Zum anderen eben, dass er bestimmte negative Eigenschaften verkörpert, die in einer Gesellschaft nicht erwünscht sind. Gier, Maßlosigkeit, aber natürlich auch Dummheit. Durch den wirtschaftlichen Wandel in Mittelalter und Neuzeit ist der Wolf zu einer Projektionsfläche vielfältiger Ängste geworden. Und letztlich auch wieder eine Figur, die dazu beiträgt, diese Ängste zu verarbeiten. Na, das ist auch eigentlich etwas, was wir beim Vampir ja genauso durchgemacht haben, nur dass diese Dämonisierung eben ein real existierendes Tier trifft und eben nicht ein mythologisches Wesen, was sich im Volksglauben entwickelt hat.
Der Band von Drewermann, in dem die Deutung von der Wolf und der Fuchs und der Wolf und die sieben Geißlein drinsteht, heißt auch Landschaften der Seele oder wie man die Angst überwindet, passenderweise.
Genau, und Sagen und eben auch Märchen spiegeln diese Ängste eben wieder und sind somit auch eine Form, Ängsten Ausdruck zu verleihen und sie zu verarbeiten, tragen dadurch aber natürlich auch nachhaltig zu dem schlechten Image des Wolfes bei und sicher auch dazu, dass das Verhältnis zwischen Mensch und Wolf insgesamt nach wie vor ambivalent ist. Er ist also auch wieder eine sehr symbolische, metaphorische Figur, die dazu genutzt wird, die pädagogischen Ziele der Textsorte Märchen zu erfüllen. Ich glaube, das ist ja auch bei so Sachen wie Rotkäppchen, der Wolf und die sieben Geißlein überdeutlich. Ja. Er warnt uns oder eben auch bestimmte Gruppen vor Gefahr, weist auf unerwünschte Verhaltensweisen hin und verstärkt als Negativbeispiel moralische Werte. An ihm sehen wir, welche Folgen schlechtes, in seinem Fall meist gieriges, Verhalten haben kann. Und er erinnert uns auch daran, dass in uns eben auch diese animalischen Triebe schlummern, die es zu beherrschen gilt. Ne? Er ist eine Warnung, das Tier in uns zu bändigen. Und damit ist er ähnlich wie der Vampir letztlich nichts anderes als etwas, das tief in uns Menschen verankert ist. Die menschliche Angst vor uns selbst vielleicht.
Und die Gier nach Pfannkuchen.
Und die Gier nach Pfannkuchen, ja. Ja, und letztendlich wissen wir das auch selbst. Wir Menschen sind das Schlimmste aller Raubtiere. Und mit einer Figur wie dem Wolf und einmal mehr mit dem durch Aberglaubenden aufgeladenen Werwolf können wir diese Angst natürlich aus uns auslagern und auf etwas anderes projizieren, das eigentlich viel wehrloser ist als wir.
Es gibt ja auch dieses lateinische Sprichwort Homo homini lupus, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Treffender kann man es eigentlich nicht sagen.
Und das ist eigentlich absurd, denn das zeigt uns ja auch der Wolf und der Fuchs. Gegen den Menschen hat der Wolf eigentlich keine Chance. Ne? Also wir haben ihn ja schon mal ausgerottet und wir könnten das auch wieder tun, wenn wir es wirklich wollten. Und daran sieht man so ein bisschen, wie zum Teil sicherlich unter Vorbehalt auch irrational diese Angst vor ihm ist. Also der Wolf ist wirklich ein Spiegel irrationaler Ängste und Märchen und Sagen haben zumindest, so scheint es im europäischen Raum, eben dazu beigetragen, diese Projektion zu verfestigen. Und indem wir Märchen erzählen, geben wir etwas weiter, was sich eben in diesen Sagen und Märchen irgendwie konserviert hat. Ne? Also das ist natürlich dann auch wieder so der Punkt, kann man das dann einfach so stehen lassen oder sollte man sich nicht ein bisschen mehr damit auseinandersetzen?
Naja, sagen wir so, also wenn ich jetzt Kinder hätte, würde ich denen schon auch Rotkäppchen und Wolf und die sieben Geißlein vorlesen, also auch aus den ursprünglichen Gründen, Warnung eben vor Unglück oder wie auch immer. Aber ich würde dann schon, jetzt habe ich schon die ganze Zeit nachgedacht, gibt es überhaupt ein Beispiel, zusehen, dass dann irgendwie Filme oder Geschichten auch vorgelesen werden, wo der Wolf eben besser wegkommt, seiner Natur entsprechend, ja, sage ich mal. Ne?
Aber das kann man ja zum Beispiel auch machen, indem man sagt, man geht in den Tierpark oder man geht in den Zoo und sagt so, das war jetzt die Geschichte. Aber das ist jetzt das Tier in der Realität.
Ist natürlich gefährlich, nicht die Hand reinhalten, genau, aber normalerweise kommt der nicht von alleine und frisst dich auf. So.
Ich würde das gar nicht nur auf Kinder beziehen. Für mich ist der Wolf im Märchen, in seiner Rolle, tatsächlich ein Beispiel dafür, dass wir nicht einfach alles ungefragt fressen sollten, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern dass Literatur, wir reden jetzt über Märchen, das gilt für alles andere auch, dass Literatur immer eine Kontextualisierung braucht und dass es immer darum geht, sich damit auch auseinanderzusetzen.
Eine, ne, Form von Medienkompetenz oder.
Ja, ja, genau. Ne? Und du kannst eben da viel drin lesen, was historisch sich bedingt ist. Du kannst begründen, warum das Bild so ist, wie es ist. Du kannst das psychologisch erläutern und so weiter. Da steckt ja eine ganze Menge drin, aber dessen musst du dir halt bewusst sein.
Und dass alle Texte irgendwie mehr sind, als sie zu sein scheinen. Dass man ihnen Unrecht tut, wenn man sie wörtlich nimmt. Genau. Das gilt für alle Sorten von Texten. Ob es jetzt irgendwie eine Märcheninterpretation ist oder eine Bibelexegese. Mhm. Wenn man es nicht macht und sagt, ja, Adam und Eva haben da gestanden im Paradies. Ja, also jeder vernünftige moderne Theologe wird sagen, nein. Die hat es nicht gegeben. Ja. Trotzdem können uns diese Geschichten etwas erzählen. Und das ist eben keine Märchenstunde, sondern man kann daraus eben was deuten.
Ja.
Ob man das nun teilt, was da ursprünglich reingepackt wurde, oder was wir daraus jetzt aus heutiger Sicht sehen, ist noch eine ganz andere Frage. Mhm. Aber man darf Texte halt nie nur wörtlich nehmen. Man muss sie immer hinter die Fassade schauen, sie interpretieren, analysieren, in zeitgeschichtlichen Kontext setzen.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Also gibt es jetzt ein Abschiedsgeheule hier von uns?
Ja, ich würde eine Frage noch stellen. Schade. Dann darfst du heulen, je nachdem, auf welcher Seite du dich schlägst. Vampir oder Werwolf?
Boah.
Was ich gerne sein möchte.
Was du sein möchtest oder was du auch cooler findest. Ich weiß nicht, ob man das ausdifferenzieren kann. Ich mach's schnell Vampir.
Ja, ich auch.
Ich auch.
Ja, können wir dann jetzt heulen? Dann müssen wir eigentlich jetzt machen.
Wir können aus Solidarität heulen.
Okay, weil wir den Wolf auch schon
mögen. Aber ich muss sagen, der Werwolf hat schon auch eine, wenn man jetzt diese ganze haarige Komponente weglässt, hat
der schon, Body-Shaming,
Jenny. Hat der schon auch was Attraktives. Ja.
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 Aber Wölfe wiederum sind natürlich auch cool.
Und die sind voll süß.
Ja. Also heulen wir für den Wolf.
Und wir sind uns doch eigentlich einig, dass das Biest, auch wenn es viel haariger ist, viel toller ist als der Prinz Adam, der am Ende rauskommt. Von daher.
Okay, auf jeden
Fall. Ein Abschiedsheulen.